Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo. Ja, Mensch, hier sind wir wieder mit neuen Nachrichten, neuen Celebrity-News und ja, neuen Abenteuern. Ja, die Woche war so ein bisschen durchwachsen. Es wird jetzt auch wieder ein bisschen kühler, da bin ich eigentlich ganz froh drum. Wobei wir irgendwann letzte Woche auch 27 Grad hatten, wo ich dachte, wo kommt denn das plötzlich her? Das war so, also so, ja, so 22 Mittwoch, Grad, ne? 25 Grad. Und dann einen Tag dachte ich so zwischendurch, da habe ich gar nicht aufs Thermometer geguckt, dachte ich, ist aber heute ganz schön warm. Und dann guckte ich so aufs Thermometer und dachte, ah, okay, 29 Grad, kein Wunder. So ein kleiner Ausreißer zwischendrin. Ne? Ja, du weißt, wir haben immer, also in Deutschland gibt es eigentlich immer was zu meckern. Ich habe letztens erst wieder mit einer Bekannten in den USA gesprochen, weil wir uns ein bisschen unterhalten haben. Und ich meinte, wir haben immer was zu meckern. Es ist das Wetter, die Politik, es gibt immer irgendwas, was wir finden. Und Wetter ist auch so schön so. Also ist es nicht zu heiß, ist es zu kalt, ist es nicht zu kalt, ist es irgendwie zu feucht, ist es nicht zu regnerig, ist es irgendwie, weiß ich nicht, zu trocken. Also ja, na gut.
Ja. Im Moment ist es irgendwie alles gleichzeitig und das ist dann auch nicht recht.
Ja. Was gibt's denn bei dir so Neues? Hast du irgendwie, also du hast ja auch eine anstrengende Woche wahrscheinlich hinter dich gebracht. Hast du denn irgendeine Empfehlung
für uns? Ich habe tatsächlich diese Woche meine letzte 5-Tage-Woche hinter mich gebracht, weil ich ab September endlich wieder 4 Tage habe.
Das ist natürlich auch geil, jetzt zum Herbst hin, wo es ja dann auch irgendwie noch ungemütlicher wird und man noch weniger Bock hat zu arbeiten. Das finde ich ja sehr gut.
Ja, genau. Das hat mich sehr gefreut, aber es war auch eine anstrengende Woche, in der ich nicht viel nebenher gemacht habe.
Also hast du auch nichts zu empfehlen, nichts irgendwie, worüber du gestolpert bist?
Ich habe was zu empfehlen, worüber ich gestolpert bin. Ich war aber noch nicht drin, von daher weiß ich gar nicht, wie es ist. Aber ich habe diese Woche gesehen, dass ein Kinofilm rauskommt, ein Dokumentarfilm über die amerikanische Komponistin Meredith Monk, die ich sehr mag. Die ist zeitgenössisch und kommt so aus derselben Schule, aus der zum Beispiel auch Philip Glass kommt, also so dieser New York-Minimalismus, nur dass sie irgendwie ganz andere Ansätze hat. Ja,
also ist moderne Klassik, Jazz?
Genau, zeitgenössische klassische Musik, okay, sozusagen. Gut. Wobei
ich
sie
meine,
ganz
Glass
viel
hat
mit Stimme
gesagt,
macht. Genau, Philip Glass ist der berühmteste aus der Schule und sie ist auch in diesem Umfeld groß geworden. Hat aber unter anderem eben also auch als Frau irgendwie nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren und die ist aber eine sehr coole Sau, sage ich jetzt einfach
und
mal.
Und ist noch am Leben oder?
Die ist noch am Leben, alive and kicking, und es gibt so einen Dokumentarfilm, der jetzt in die Kinos kommt. Ich suche gerade, wie der Film heißt. Irgendwie Monk in Pieces, glaube ich, genau. Also Monk in Stücken, Mönch in Stücken, wenn man so will. Und da sieht man, wie ihre Karriere verlaufen ist und wo ihre Schwerpunkte sind in ihrer Musik. Aber man sieht auch ganz viel wohl von ihrer Musik. Und viel von ihrer Musik ist Choral und arbeitet mit der Stimme. Das sind so sehr bewegende Stücke, in denen dann Klang so aufgebaut wird. Und meistens sind das Klänge, die die Stimmen produzieren, ohne Worte. Also das ist Musik quasi, die nur aus Silben, sinnlosen Silben besteht und die ganz viel eben über die Stimme selber transportiert.
Ach, cool.
Genau, sie ist jetzt 82, also sie ist ziemlich genauso alt, okay, wie Philip Glass, wenn man so drüber nachdenkt.
Ich habe tatsächlich von ihr noch nichts gehört, aber in dem Bereich der Musik kenne ich mich halt auch irgendwie so gar nicht aus. Und
das ist auch ein sehr obskurer Bereich, aber sie macht sehr, sehr schöne Musik, ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich diesen Film gucke.
Aber ich wollte gerade fragen, das ist dann wahrscheinlich in irgendeinem...
Also hier läuft er irgendwie in 4 Kinos und immer so um 11.
Ja, also ich wollte gerade sagen, irgendwie so ein Kleinkunstkino, ja, irgendwo mit, ich weiß nicht, vielleicht...
Da muss man eventuell so, weit, genau, weit fahren. Aber der läuft jetzt auch gerade erst an, vielleicht liegt es auch daran.
Okay, ja. Ich habe tatsächlich, manchmal kriege ich das ja auch mit bei Dokumentarfilmen, wenn solche Dinge laufen und weil ich über die Trailer irgendwie stolpere oder die mir in die Timeline gespült werden oder so, was natürlich aber auch damit zusammenhängt, dass ich, wenn jetzt du zum Beispiel sagst, du guckst das, ich das natürlich dann auch google und YouTube sich das merkt und ich dann solche Dinge in die Timeline gespült kriege, wo ich mich immer frage, wieso habe ich das in meiner Timeline? Aber es ist natürlich immer sehr spannend aber den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht mitgekriegt. Also das klingt sehr, sehr interessant. Dann packe ich den Trailer einfach mit in unsere Shownotes, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ja.
Genau. Ich sehe gerade, dass zum Beispiel auch Interviews mit mit Björk und mit David Byrne in dem Film.
Okay, das
Film
passt ja auch
vorkam.
So ein bisschen so, okay.
Das passt
ja.
Super, ja.
Ja, ja, okay. Ja, cool, sehr schön. Ich habe zwei kleine Empfehlungen. Eine Empfehlung ist eine Empfehlung, die ich hier schon mal ausgesprochen habe. Gerade wieder, finde ich, haben wir ganz tolle Dinge in den öffentlichen Mediatheken drin, also Dinge, die mich auch interessieren. Und unter anderem gibt es wieder die Serie Victoria, die ich ja schon mal empfohlen habe, so eine historische Dramaserie über Königin Victoria von Großbritannien, die ja quasi ihre vielen Kinder in alle europäischen Königshäusern mehr oder minder erfolgreich verheiratet hat. Und hier geht es aber um die junge Victoria, also wie sie selber eben ihren Ehemann gefunden hat und ja sich da gegen die Intrigen des Hofes sozusagen durchgesetzt und ja etabliert hat. Und das sind 3 Staffeln in der ARD-Mediathek, die man sich angucken kann. Und ich glaube, es sind immer 6 Episoden oder so um den Dreh rum, also eine britische Serie. Die haben ja immer nur so kurze Staffeln. Und man kann es auch im Originalton sich angucken. Also das fände ich hier wichtig. Wer das kann, dem würde ich empfehlen, das tatsächlich auch auf Englisch zu gucken. Und ja, also das ist wieder zurück. Das war immer mal wieder in der Mediathek, ist dann mal wieder raus, ist mal wieder rein. Jetzt ist es mal wieder drinne und zwar mit allen 3 Staffeln komplett. Die Serie ist abgeschlossen. Und ja, also das ist das, wo ich immer, wenn ich sehe, denke, Mensch, es ist ein recht ruhiger Erzählton, da muss man sich drauf einlassen. Also es ist jetzt nicht irgendwie Bang Bang Action oder so, aber ich bleib trotzdem jedes Mal dran hängen und denke, Mensch, eigentlich schon total spannend. Also ich tue mich mal schwer mit historischen Serien, die finde ich tendenziell meistens immer sehr langweilig.
Okay.
Also,
hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt.
Doch, es ist lustig, ich weiß auch nicht. Bei historischen Serien muss ich mich echt überwinden. Das ist ganz oft so, dass ich dann in den ersten 1-2 Folgen meistens wieder aussteige. Und dazu gehört zum Beispiel auch Game of Thrones. Obwohl Game of Thrones ja einen sehr großen, fantastischen Anteil hat und Fantasy zum Beispiel liebe ich ja sehr, hat mich der ganze historische Klamauk, der da noch mit dranhängt, einfach so abgeschreckt, dass ich es nie über Staffel 1 hinaus geschafft habe. Ich weiß nicht, es ist irgendwie diese Art von historischen Dramaserien. Ich habe da genau das gleiche auch mit The Marvelous Mrs. Maisel. Ist ja eigentlich auch eine Historienserie insofern, als dass sie ja eben am Anfang des 20. Jahrhunderts und dann in den 50ern und 60ern spielt. Also ich tue mich mit sowas echt immer schwer. Und dann ist es aber oft so, wenn ich dann mal reingekommen bin, dann liebe ich das auch oft. Aber ja, naja. Aber das möchte ich empfehlen. Und das zweite, was ich dann empfehlen möchte, ist quasi Eigenwerbung, eine kleine Cross-Promotion. Und zwar ab 8. September, also jetzt ja ein bisschen in mehr oder minder eine Woche, kann man sagen, kommt ein neuer Podcast raus, den ich zusammen mit Patrick vom Bahnhofskino mache. Und zwar quasi ein Spin-off Bahnhofskino Galactica, wo wir uns zusammen jede Woche eine Episode von Battlestar Galactica anschauen und das recappen und darüber reden. Und zwar die Remake-Serie, die von 2004 bis 2009 gelaufen ist. Und die habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Nee, wirklich nicht?
Nein, genau. Das ist eine von diesen Sci-Fi-Serien, die schon ganz, ganz lange auf meiner Liste standen, also wirklich jahrelang, die ja auch ein riesen Straßenfeger war, wo es noch und nöcher, also alle Sci-Fi-Fans, die ich kenne, wenn die dann so aufzählen, welche Sci-Fi-Serien sie lieben und geschaut haben und so weiter, dann ist, glaube ich, bei fast jedem ist das dabei. Und ich habe jedes Mal mir gedacht, oh, ich muss es unbedingt sehen. Ich habe das damals aus, ich weiß nicht, was für Gründen verpasst. Und ja, und dann weißt du ja, wie es ist, dann steht sowas auf der Liste und dann möchte man das eigentlich gucken, dann hat das Ding dann aber irgendwie gleich mehr als nur 2 Staffeln oder so, da muss man schon wieder Zeit investieren und dann kommen ja so viele tolle neue Sachen raus und irgendwie hat man dann nicht so die Zeit. Und nachdem das jetzt schon so lange auf meiner Liste stand, kamen Patrick dann und ich ins Gespräch quasi und da meinte Patrick, er wird das gerne machen und dann habe ich gesagt, ich auch und so und er hat es schon gesehen und liebt die Serie sehr und ich habe halt die komplette Außenseiterperspektive mit, ja, also ich kenne sie halt nicht, beziehungsweise
okay, cool.
Durch Osmose kriegt man natürlich ein bisschen was mit, ja, aber also ich weiß natürlich schon so ungefähr, worum es geht.
Na,
ich 2004 auch mal,
bis 2009, da ist da auch noch nicht so viel auf Social Media gelaufen,
ja,
oder?
Doch, also mittlerweile sind es ja quasi 20 Jahre, die du hast an Material oder 15. Aber grundsätzlich, ja, aber grundsätzlich hast du recht, also so
ist aktiv, nicht so durchgelaufen wie
genau,
Game of Thrones.
Also tatsächlich
so.
War der Showrunner sehr, sehr aktiv auf Social Media, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit heute. Gar nicht, genau. Ja, und das macht sehr viel Spaß und da kommt dann also ab dem 8. September immer eine Folge wöchentlich raus. Und bisher, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das kann ich als kleines Foreshadowing sozusagen hier schon mal bekannt geben, finde ich, ist die Serie verhältnismäßig gut gealtert.
Okay, das würde mich nämlich super interessieren,
ja,
wie die gealtert
also ich
ist.
Glaube, es gibt bestimmt Motive und Dinge, die heute so nicht mehr gehen. Also wir sind natürlich schon über das eine oder andere gestolpert, gleich auch jetzt, ich bin ja noch in Staffel 1 von der Besprechung her, gleich auch jetzt, wo ich schon sagen muss, nee, das geht eigentlich nicht mehr. Aber so grundsätzlich finde ich vom ganzen Look her und so und auch den in Anführungszeichen CGI-Tricks und solche Dinge, finde ich, ist es eigentlich ziemlich gut gealtert. Wobei man dazu auch sagen muss, dass das natürlich von vornherein eine Serie ist, die so ein bisschen so einen Retro-Look auch hatte. Und dann ist es nicht ganz so schlimm. Also diesen Retro-Look, den kann man zeitlich so schlecht einordnen in irgendein Jahrhundert, dass es auch 20 Jahre später noch funktioniert. Naja, und genau, also da möchte ich euch alle einladen. Kommt vorbei, hört uns gerne zu. Wir haben einen kleinen Trailer, den wir quasi in den Feed reingekippt haben. Es gibt sowohl die Folgen im normalen Bahnhofskino-Feed, das heißt, wenn ihr den regulären Bahnhofskino-Feed schon geedit habt, dann kommt das da auch rein. Aber wir haben auch unseren eigenen Feed natürlich und mit unserer eigenen kleinen Homepage. Und das packe ich euch alles mit in die Shownotes und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonniert und uns zuhört und vielleicht auch gerne Feedback da lasst oder mitdiskutiert oder natürlich auch uns weiterempfehlt. Ja. Also Bahnhofskino Galactica mit mir und mit Patrick oder mit Patrick und mir, du weißt, der Esel nennt sich immer zuerst und genau und dann geht's da kopfüber rein. Ja.
Cool, ich freue mich drauf.
Danke, danke. Ja, dann lass uns mal gucken, was die Celebrities diese Woche so gemacht haben.
Unter anderem sind sie gestorben.
Ja. Also, gestorben ist Jerry Adler Adler wird da ausgesprochen. Jerry Adler mit 96 Jahren, also auch schon ein, ja, ich will nicht sagen biblisches Alter, aber nah dran. Und Jerry Adler, auch sehr bekannt, hat natürlich in dem Alter, hat eine Karriere hinter sich, wo er im Grunde alles mal gespielt hat und auch sehr erfolgreich, unter anderem zum Beispiel in die Sopranos. Übrigens auch eine Serie, die ich mal wieder gucken möchte. Und da weiß ich auch nicht, ob die so gut gealtert ist. Ich glaube tatsächlich, dass
die... Die habe ich noch nie ganz gesehen. Ich habe die irgendwann
mal angefangen. Ich glaube, die ist ein bisschen rausgefallen aus der Zeit. Aber ich weiß nicht, ob das heute noch so funktionieren würde. Ich weiß aber noch, dass meine Eltern sehr große Fans waren und dass es dann irgendwann immer so spät lief. Also es lief irgendwie immer so irgendwo zwischen 10 und 12 in den Öffentlich-Rechtlichen. Und wir haben dann also unabhängig voneinander immer geschaut und haben uns dann darüber auch unterhalten und so. Da erinnere ich mich noch dran. Aber auf jeden Fall hat er also in den Sopranos sehr erfolgreich mitgespielt und man kannte ihn da als seine Rolle Hash Rapkin. Dann hat er tatsächlich auch einige andere Dinge gemacht.
Bei Woody Allen hat er mitgespielt, Manhattan Murder Mystery.
Genau, und in The Good Wife. Ich habe nämlich gerade noch überlegt, woher kenne ich ihn noch? In The Good Wife hat er Howard Lyman gespielt, der Anwalt, der nie die Hose getragen hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Nee, ich habe The Good Wife nicht gesehen.
Ah, okay. Ist
das die Serie mit Christine Baranski?
Ja, genau, genau. Ah. Das ist das Original, wo Christine Baranski nicht die Hauptrolle hat, sondern eine Nebenrolle, die immer wichtiger wurde. Und dann später gab es ein Spin-off, The Good Fight. Ich glaube, das ist das, woran du denkst.
Kommen da immer durcheinander mit The Good Fight.
Genau, also The Good Wife ist das Original mit Miriam Margolis. Miriam Margolis nicht. Nein, das ist die ältere Comedy. Warte mal, wie heißt sie denn? Die heißt aber so ähnlich. Die hat auch die Nebel von Albion verfilmt damals und hat auch in ER die Krankenschwester gespielt. Leute, ganz bekannt. Juliana Margolis. So. Nicht Miriam, sondern Juliana Margolis. Ja. Die hat Alicia Florrick gespielt, die Hauptfigur in The Good Wife. Und wie gesagt, das Spin-off war dann The Good Fight. Und in The Good Fight war Baranski die Hauptrolle und in The Good Wife, in dem Original quasi, auf dem das Ganze basiert, war Juliana Margolis die Hauptrolle. Und da gab es im Original in The Good Wife gab es eine Rolle, die Jerry Adler gespielt hat. Der hat einen Senior-Partner, Anwalt gespielt, der quasi gar keine Fälle mehr gehabt hat, sondern der nur noch aufgetaucht ist. Ja, war halt dann stummes Mitglied sozusagen. Und der hat nie eine Hose getragen im Büro. Und dann kam es auch zu Vorwürfen von wegen sexueller
Übergriffigkeit. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Wandel in der MeToo-Prozess.
Genau, das war es. Auch es war ja vor MeToo, aber genau so. Und der hat halt aber, also es war schon eine Rolle, die gleichermaßen schockierend als auch witzig war, muss man tatsächlich auch sagen. Ja, naja. Also daher könnte man ihn noch kennen. Dann hat er natürlich du hast es schon gesagt, Woody Allen-Filme auch gemacht. Die gucke ich ja jetzt eher weniger und hat dann aber auch zum Beispiel ganz viel Broadway gemacht. Ja, und also einiges, hat auch noch ganz, ganz viel mehr und andere Dinge in seine Vita. Aber das sind so die zwei Serien, woher ich ihn vor allen Dingen kenne. Und ist, wie gesagt, dann jetzt mit 96 Jahren verstorben. Genau. Familie hatte bekannt gegeben, dass er im Krankenhaus verstorben ist. Dann haben wir Per Holst, der mit 86 Jahren gestorben ist. Tatsächlich kein Schauspieler, sondern ein Produzent. Aber ein Produzent, der so wichtige, große Hollywood-Filme auch gemacht hat, dass man ihn hier erwähnen muss. Wobei ich dazu sagen muss, ich kenne mich ja mit Produzenten sowieso nur bedingt aus. Und dann ist das auch noch ein dänischer Filmproduzent, wo man sich so denken könnte, what? Aber er hat unter anderem einen meiner liebsten dänischen Filme produziert. Deswegen möchte ich den hier erwähnen, und zwar Pelle der Eroberer. Das ist, wenn ihr den nicht kennt, Leute, tut euch einen Gefallen und guckt euch den an. Das ist so ein herzzerreißender, wunderschöner Film. Ich liebe diesen Film so sehr. Über Pelle, also einen Jungen, der mit seinem Vater zusammen eben quasi in armen Verhältnissen lebt und auswandert. Also der Vater mit dem Sohn wandert halt weg von dem Zuhause, das sie kennen, um halt Arbeit zu suchen und dann auch zu finden. Und die Verhältnisse, in denen sie dann da halt aufwachsen. Und Pelle ist halt der kleine Junge, aus dessen Perspektive das Ganze erzählt wird. Und ja, und das hat er produziert. Und dann dachte ich, da kann ich nicht nichts sagen. Unter anderem hat er aber nicht nur das hat er produziert, sondern er hat, aber das ist wie gesagt das, wo ich dachte, oh, er hat zum Beispiel auch
den Debütfilm von Lars von Trier hat er produziert.
Richtig, genau, Element of Crime, den habe ich ja nie gesehen.
Ich auch nicht, den kannte ich auch nicht. Sondern nicht Dogma, ne?
Ja, genau, genau, genau. Und Lars von Trier, das ist natürlich auch ein Stichwort. Also dänisches Kino, da weiß man natürlich klar. Und
ja, da fällt mir eigentlich immer nur Adams Äpfel, Lars
ja,
von Trier.
Ja,
und dänische Delikatessen ein.
Ja, Fräulein, ich habe gerade gesehen, es gibt ja noch Fräulein Smillers Gespür für Schnee. Da wurde jetzt gerade aus dem Stoff eine neue Serie gemacht. Da habe ich tatsächlich die erste Folge gesehen und habe gesagt, nee, sorry, das ist mir zu modern, zu modernisiert.
Oh, okay.
Das war so, Aber tatsächlich war er auch als Produzent bei Fräulein Smillers Gespür für Schnee beteiligt. Sehr, sehr guter Krimi. Habe ich aber jetzt auch schon, ehrlich gesagt, seitdem es rauskam, nicht mehr gesehen.
Nee, ich habe den auch noch einmal gesehen.
Und der,
das war auch voll der Hype damals.
Ja, ist schon ein bisschen
so
her.
So 90er muss das gewesen sein.
Es war in den
90ern, ne?
Genau,
späte
richtig,
90er.
Ja. Also er hat einige große Filme gemacht, die auch dänische große Filme, die auch in Hollywood sehr erfolgreich geworden sind. Und wie gesagt, ich empfehle euch jetzt einfach mal Pelle der Eroberer, weil das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Ein sehr trauriger Film auch, der auch, wie gesagt, die Realität der ärmeren Bevölkerung, sage ich jetzt mal, zeigt. Aber so schön und hat auch einen sehr, sehr tollen Soundtrack, da habe ich auch sofort das Lied im Ohr. Das ist so, okay, stellt bitte die Taschentücher bereit und und ich bin dabei. Der läuft ganz oft Richtung Weihnachten, das passt ja jetzt auch wieder. Kommt ja jetzt wieder bald die Weihnachtszeit und alle diese Filme, die dann da üblicherweise laufen. Und er ist jetzt mit 86 Jahren verstorben. Dann haben wir Veronika, ich glaube, Eschgui? Ich habe vergessen, ehrlich gesagt, nachzugucken, aber falsch ausgesprochene Namen ist ja hier bei uns im Podcast quasi schon eine Tradition. Eine spanische Schauspielerin. Ich weiß nicht, wie würdest du es aussprechen?
Echegui.
Ah, okay. Das klingt doch gut.
Ich bin mir aber nicht sicher.
Ja.
Es ist ja auch ein Pseudonym. Sie hat sich ja einen Künstlernamen zugelegt. In Wirklichkeit heißt sie Echegaray. Genau.
Ah, oh. Sie ist mit 42 Jahren verstorben. Also das wirklich ist ja kein, also jünger als ich. Und ich so, mein Gott, das ist dann wirklich so, da wird es einem schon komisch. Und sie ist spanische Schauspielerin, sehr, sehr erfolgreich in Spanien, aber auch mit Filmen, die international eben große Erfolge hatten, sodass ich sie hier erwähnen möchte. Ich selber kannte sie vom Gesicht her, also als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, ach, die kenne ich doch. Aber ich habe den Film oder die Filme, wo sie so erfolgreich mit war, tatsächlich nicht gesehen. Unter anderem in der Komödie Mein Name ist Juani, also Yo soy la Juani, ich denke mal, es ist Juani, in der Aussprache, da sind wir wieder. Und auf der Berlinale 2009 hat sie eben den Europäischen Filmpreis als Shootingstar, als neuer Shootingstar bekommen, hat auch den Goya bekommen als beste Nachwuchsschauspielerin, also war es mit 42 zwar mittlerweile dann auch schon etabliert, aber hat halt einfach wirklich mehr oder minder gerade die ersten Schritte in ihrer Karriere ja gemacht. Und ja, ist jetzt da quasi rausgerissen worden. Sehr, sehr schade. Ich glaube, es war Krebs, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, naja. Gut, das war das. Und dann haben wir noch habe ich die Woche gerade gesehen, ein krankes Häschen. Und zwar von Bruce Willis haben wir ja schon länger nichts mehr gehört. Wir wissen ja, dass Bruce Willis an Demenz leidet und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Vor allen Dingen auch deshalb, weil er an Sprachstörungen litt, also an Aphasie als einer Begleiterscheinung der Demenz, an der er leidet. Und seitdem eben auch keine Rollen mehr und so angenommen hat, weil es halt sprachlich nicht mehr ging. Und Bruce Willis ist mittlerweile auch 70 und seine Frau ist, ich glaube, 47. Also es ist die zweite Ehe. Das ist vielleicht sogar schon die dritte. Naja, und die haben ja auch noch sehr junge Kinder zusammen, also minderjährige Kinder. Und man hat immer mal wieder was von ihm gesehen, weil die Familie ihn halt auch auf Social Media gefeatured hat. Fotos eingestellt hat auf Instagram, kleinere Filme auch. Jetzt, nachdem L.A. ja gebrannt hat, da ist er zum Beispiel ja auch draußen gewesen. Das war einer seiner kurzen, allerletzten Auftritte. Davor war er seit, ich glaube, 2 Jahren, 3 Jahren gar nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Deswegen war das so was Besonderes. Aber da war er eben draußen vor seinem Haus im Grunde und hat den Feuerwehrleuten nochmal persönlich gedankt, dass sie eben ja sich so aufopfernd eben um L.A. und auch um sein Haus und Grundstück gekümmert hat und hat denen aber im Grunde nur die Hand geschüttelt und gelächelt und wie, keine Ahnung, Dankeschön oder sowas gesagt. Also es war jetzt nicht so, dass er da irgendwie groß wortreich unterwegs gewesen wäre. Und ja, und dann hat man aber auch gesehen, also die Familie, vor allen Dingen die erwachsenen Kinder, die er zusammen mit Demi Moore hatte, das ist seine erste Ehefrau, die sind dann auch zum Beispiel an Weihnachten da gewesen. Dann wurde eben ein Weihnachtsselfie eingestellt mit der ganzen Familie, wo auch die Töchter irgendwie ihn umarmt haben. Und so ist er halt relativ oft dann auch jetzt in Social Media gewesen, wo ich immer so ein bisschen so ein leichtes, also ein schlechtes Gefühl hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er gar nicht richtig selber mitbekommt, was da passiert.
In der Öffentlichkeit ist,
richtig, und das, ich hatte so ein bisschen immer das Gefühl, und das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das war immer mein Gefühl von außen, dass die ihn so ein bisschen ausnutzen für PR, ja. Aber die haben natürlich auch gesagt, er hat eine große Fangemeinde, die sich halt Gedanken macht und die dann natürlich auch gerne wissen möchten, wie es ihm geht. Und ihnen war halt auch wichtig zu zeigen, dass er, obwohl er an Demenz erkrankt ist und die Krankheit halt natürlich jetzt auch sukzessive voranschreitet und schlimmer wird und eben nicht besser, war es der Familie dann auch wichtig zu zeigen, dass man aber damit eben auch gut leben kann und dass es wichtig ist, also quasi dass er auch von Liebe umgeben ist und da eigentlich ein qualitativ gutes Leben führt, auch wenn das natürlich nicht so ist wie früher. Und das war denen auch so ein bisschen wichtig, das dann zu zeigen und dann aber gleichzeitig auch so einer Fangemeinde zu zeigen, Mensch, Leute, das ist zwar nicht mehr der Bruce Willis, der kennt, der da irgendwie mit Maschinengewehr im Anstand durch den Film rennt, aber es geht ihm trotzdem noch gut. Aber wie gesagt, für mich hatte das immer so ein bisschen so ein Geschmäckle. Wir haben ja auch schon gesagt, man kann den Leuten nur vor die Stirn gucken. Also man weiß ja nicht, was da wirklich passiert.
Ja.
Und ja, und jetzt kam tatsächlich das Update von seiner Frau, dass er, also sie hat es wörtlich nicht so gesagt, aber die Situation ist jetzt so, dass er jetzt wohl in ein Pflegeheim umgezogen ist. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist, aber er ist jetzt aktuell in einem Pflegeheim, wo er 24 Stunden lang von einem Pflegeteam betreut wird. Und es hieß, er ist jetzt in einem zweiten Zuhause, wo er 24 Stunden von einem Pflegeteam betreut wird. Und sie meinte, das ist quasi ein eigenes Häuschen, quasi in Laufnähe von dem aktuellen Haus, wo sie wohnen, sodass die Kinder zum Beispiel auch immer zum Frühstück und zum Abendessen mit ihm zusammen sind. Das heißt, die laufen dann quasi gerade rüber zu Papa, in Anführungszeichen. Die Frau sagt halt, dass sie davon überzeugt ist, dass Bruce es so gewollt hätte, auch vor allen Dingen auch für die Töchter, weil die natürlich mit jemandem, der 24 Stunden Betreuung braucht, einfach kein, in Anführungszeichen, normales Leben zu Hause führen können. Und dass es deswegen quasi ausgelagert ist, aber dass es nicht bedeutet, dass er nicht immer noch Teil der Familie sei und so weiter. Wie gesagt, die Kinder sind ja da auch jeden Tag da. Und dass es jetzt eine Situation ist, so wie das jetzt ist, dass die für alle gut läuft. Und gleichzeitig aber, und das war nämlich das, wo ich wieder gesagt habe, au, weißt du, so, also Geschmäckle, bringt sie jetzt eine Dokumentation raus über den Fall Bruce Willis und also, an Unexpected Journey, glaube ich, oder so ähnlich heißt das. Also in Deutschland, glaube ich, läuft es dann unter eine ungewöhnliche Reise, wo es eben darum geht, wie ja, wie die Familie und auch sie vor allen Dingen eben damit lebt, dass ihr Partner jetzt diese Krankheit hat und wie der Verlauf ist und so weiter und so fort. Und das wird natürlich aber dann verkauft über den Namen Bruce Willis, ja. Und da tue ich mich halt sehr schwer. Das heißt, es kommt eine Dokumentation raus, es kommt ein Buch raus, das sie geschrieben hat. Und ja, also ich weiß es nicht. Wie sieht das Ganze für dich aus? Also bin ich da zu kaltherzig und skeptisch oder, ja.
Hast du das Gefühl, dass sie die Beziehung da so ein bisschen ausschlachtet sozusagen für ihre persönliche?
Also ich meine, die beiden haben ja vorher auch, die waren lange verheiratet, haben minderjährige Kinder zusammen und so weiter. Ich meine, da ist ja offensichtlich auch ein gutes Verhältnis da.
Mhm.
Und auch das Verhältnis zu der vorherigen Familie mit den vorherigen Kindern ist auch sehr gut. Also die feiern ja auch gemeinsame Familienfeste und auch zu der Mimi und Mu und so weiter. Aber ich weiß nicht, also mir geht es so, ich habe halt das Gefühl, man weiß halt nicht, wie viel Selbsterkenntnis oder genau, wie viel da noch da ist. Also vielleicht ist es ja auch alles mit seiner Zustimmung, so nach dem Motto, Schatzi, kann ich von dir irgendwie auf Instagram ein Bild einstellen, deine Fans freuen sich bestimmt, der sagt dann, weißt du so. Das kann ja alles sein, aber für mich sieht es immer so aus, dass er eben nicht weiß, worum es geht. Und das geht mir dann persönlich als Fan gegen den Strich, weil es halt so ein bisschen nach Ausschlachten aussieht. Mm. Aber ich weiß es nicht. Also auf der anderen Seite kann man sich halt auch fragen, gut, der wird natürlich auch sein Geld hoffentlich zusammengespart haben, hoffe ich jetzt mal. Aber sie hat ja in dem Sinne auch keinen Job. Also die Frage ist dann auch, du musst auch Geld verdienen für die Kids. Also weißt du, ich weiß halt nicht, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen.
Also ich denke nicht, wenn sie mit Bruce Willis verheiratet ist, dass sie das irgendwie aus finanziellen Gründen machen muss.
Ja, sollte man meinen. Ja, aber auch da weiß man natürlich nicht.
Von seinen Gagen ist bestimmt noch was da. Vielleicht macht sie das irgendwie aus so einem Sinn von, also ich meine, es ist halt dieser schmale Grat zwischen Stigma und Wegsperren und nicht drüber reden und Ausschlachtung, ne? Und das ist schwierig, glaube ich, da so auf einem Pfad lang zu gehen.
Genau, das ist ja auch, was sie sagt, sie möchte halt, dass es eben nicht ein Stigma ist. Genau.
Ja, also ich kann auch verstehen, dass sie jetzt nicht so tut, als würde das alles gar nicht passieren. Dann hört man einfach nie wieder was von Bruce Willis. Ist ja schon gut, dass man irgendwie sieht, dass man auch mit so einer Demenzerkrankung ein Leben führen kann, sozusagen. Genau.
Naja.
Also, aber ich verstehe das schon, ja. Also jemanden zu fotografieren, der vielleicht den Consent nicht mehr geben kann dazu. Und die Fotos
also
dann
zu
veröffentlichen,
ist
schon schwierig.
Also es sieht halt so aus. Die Frage ist halt, ist es wirklich so? Genau.
Mhm.
Ja, naja.
Genau, stimmt.
Also das war eine Kleinigkeit von Bruce Willis. Da haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr drüber gesprochen, einfach weil er sich ja auch zurückgezogen hatte. Oder was heißt zurückgezogen? Weil er einfach auch gar nicht mehr präsent ist in den Medien mit Filmen und so weiter. Und das war sozusagen ein kleines Update.
Sean William Scott haben wir als nächstes.
Haben wir? Ich dachte, hatten wir nicht Audra McDonald? Warte mal. Ja, genau. Also eine Broadway-News im weitesten Sinne, weil Audra McDonald, die man natürlich auch aus Film und Fernsehen kennt, am Broadway gerade natürlich auch wieder sehr erfolgreich unterwegs ist. Sehr, sehr erfolgreiche Broadway-Schauspielerin und Fernsehschauspielerin. Und die hatte jetzt irgendwie eine gruselige Begegnung. Was genau war da los?
Sie ist gerade im Theater, wo sie, also am Broadway, wo sie Gypsy Rose spielt, soweit ich weiß, in Gypsy. Und sie handelt das, also sie meint, sie hat mit der Rolle viel Spaß und es ist trotzdem ein sehr anstrengender Job, weil sie 8 Aufführungen hat die Woche. Fände ich immer super krass. Also wenn ich höre, wie
Broadway
Leute,
ist halt echt, das ist wirklich
dass Leute wirklich
Brot.
Mehr
als. Ja,
also,
ja. Also irgendwie war es 7 Tage
zweimal.
Die Woche und eine Matinee, also dann halt 8 Vorstellungen. Und jetzt ist es so, dass diese Rolle, sie war ja auch nominiert für einen Tony Award, diese Rolle ist auch eine Rolle, wenn man sich alleine nur die eine Aufführung ansieht von dem Hauptsong beim Tony Award, die stimmlich so viel fordert, also schauspielerisch, aber vor allen Dingen auch stimmlich, dass ich verstehen kann, dass sie dann sagt, okay Leute, ich kann halt nicht noch irgendwie stundenlang nach jeder Vorstellung mich an die Hintertür stellen und Autogramme unterschreiben, sondern für diese Rolle, die so anspruchsvoll ist, sage ich von vornherein und dann wissen es die Fans auch, dass ich eben das nicht mache. Ich komme also nicht an die Backstage-Tür, was ja viele Fans machen von Broadway und Broadway-Schauspielern.
Oder vor allem nicht immer. Also vielleicht macht sie das auch mal, aber sie nimmt sich halt oft raus, einfach nach Hause zu gehen nach ihrem
Job. Genau, und dann sagt sie, sie braucht die Pause für die Stimme, weil sonst schafft sie das nicht, diese Vorstellung zu machen.
Genau. Und sie hat offensichtlich auch noch ihre 8-jährige Tochter zu Hause.
Ja, das auch.
Um die
plus,
sie sich auch
kümmern möchte. Was tatsächlich viele Broadway-Schauspieler machen, das finde ich total spannend, die laufen heim, beziehungsweise nehmen dann öffentliche Verkehrsmittel. Also es ist nicht so, wie man sich denken würde, oh, der große Broadway-Star, der dann irgendwie in seine eigene Limousine einsteigt oder so.
Kannst ja nicht achtmal die Woche Taxi fahren.
Ja, aber manchmal, also ich stelle mir das so ein bisschen vor. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen so die Hollywood-Welt, die bei mir da im Gehirn zirkuliert. Aber ich dachte, die haben dann ihren eigenen Fahrer. Also die haben dann ihren eigenen Chauffeur mit Limousine. So halt, habe ich immer gedacht. Aber tatsächlich ist es so, und das hört man auch vom West End in London ganz häufig, dass halt ganz viele Theater- und Broadway-Schauspieler dann eben einfach, gerade auch Broadway und auch West End ja auch, liegt ja so gut angebunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber leider auch 1000 Touristen gerade auf Broadway, dass aber viele dann einfach eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln heimgehen oder tatsächlich auch heimlaufen, weil sie gar nicht so weit weg wohnen. Und bei Audra, so wie ich das verstanden habe, ist es eben auch so, dass sie ein großes Stück des Weges läuft. Und da kam es jetzt zu einer Begegnung ja der mehr gruseligen Art.
Ja, ein Fan ist ihr hinterhergelaufen und hat sie sogar bis nach Hause begleitet.
Also vom Theater wirklich das ganze
vom
Stück.
Vom Theater bis zu ihr nach Hause. Und da hat sie dann die Security eingreifen lassen und hat dem Fan auch nochmal gesagt, dass sie das für absolut übergriffig hält. Und wenn sie keine Autogramme geben will, dann ist das ihr gutes Recht. Aber der Fan, Geschlecht unbekannt.
Ich glaube, es war ein Mann, oder? Naja,
ich weiß nicht, ich habe nur They gelesen. Das war irgendwie nicht so klar. Meinte jedenfalls, dass er sogar aus einer fremden oder fernen Stadt hergekommen ist, nur um die Vorstellung zu sehen. Und dass dann ja eigentlich drin sein müsste, dass er ein Autogramm bekommt. Und das ist natürlich eine unverschämte Anspruchshaltung.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Anspruchsverhalten.
Und außerdem
jetzt
super gruselig.
Ich bin, keine Ahnung, irgendwie von der anderen Küste gekommen, weil ich ein großer Fan bin und dann kriege ich noch nicht mal eine Unterschrift. Das ist echt unmöglich. aber ihr dann einfach nachzulaufen den ganzen Weg. Also das ist ja genau die Situation, wo viele Frauen dann auch sagen, wenn sie nachts nach Hause laufen und das Gefühl haben, sie werden verfolgt und so. Das ist schon sehr gruselig, wenn du da durch dunkle Straßen von New York läufst irgendwie und du kriegst mit, dass einer dich verfolgt und du läufst schneller und du weißt nicht, was passiert. Und sie hat auch gesagt, was ich eigentlich sehr verständlich finde, was wir alle, glaube ich, sehr verständlich finden. Sie meinte, sie ist absolut, also sie liebt ihre Fans und sie möchte auch mit Fans interagieren. Aber erstens ist das so und so und so bei diesem Stück auch spezifisch. Und da hat sie auch ganz klar gesagt, das ist nicht, weil sie die Fans nicht liebt oder so, sondern das geht einfach nicht was stimmlich, dass sie da großartig viel Zeit nach den Vorstellungen noch investiert in Fan-Interaktion. Und ich finde das aber auch okay, dass das klar kommuniziert wird, weil wenn ich Fan wäre von ihr und ich wüsste das, dann kann ich ja quasi vorher entscheiden, möchte ich das dann sehen oder möchte ich das nicht. Also dann wird auch keine falsche Erwartungshaltung geweckt, wie jetzt bei dem Fan zum Beispiel. Und sie meinte dann aber auch, dass das halt, also sie zu verfolgen und mit in ihren Privatbereich reinzukommen oder da so nahe zu kommen, das ist halt eine Linie, die da überschritten worden ist und eine Grenze, die da überschritten worden ist. Das geht halt absolut überhaupt gar nicht. Und das will sie auch nochmal klipp und klar hier ganz deutlich sagen. Und was ich also wirklich, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Und was ich aber grundsätzlich hier gut finde, ist, dass halt wirklich auch einfach ganz klar kommuniziert wird. Es ist klar, was die Regeln sind, was sie möchte, was sie nicht möchte. Und nur so geht's. Also das finde ich eigentlich, ja, das finde ich schon gruselig. Also ich habe gedacht, überleg mal, wenn dich jemand so verfolgen würde.
Ja, das ist auf jeden Fall der Umschlag vom Fan zum Stalker, würde ich sagen. Wenn du
absolut, ja.
Wenn du Ansprüche stellst, dass jemand anders dir irgendwie Zeit opfern soll, nur weil du, also einfach zu übertragen, das eigene Vertrautheitsgefühl, weil man eben großer Fan ist, dann zu sagen, das muss beim anderen auch so sein, das ist super gruselig. Ja. Also dass man diese Grenzen dieser parasozialen Beziehung so ein bisschen überschreitet. Ja.
Ja, also das war das. Dann haben wir einen kleinen Einblick bekommen und das habe ich eben drangenommen, weil ich es immer sehr spannend finde, wenn man so ein bisschen mitbekommt, was verdienen die Leute denn und was haben sie eigentlich auf dem Konto? Sean Williams Finanzen wurden jetzt im Zuge der Scheidung von seiner Frau offengelegt. Also das ist so ein bisschen dann, also ich würde nicht wollen, dass alle Leute wissen, was ich an Vermögen habe, aber das ist halt jetzt, ja, ist halt jetzt so.
Das ist aber
weil,
sehr unschwedisch von dir, Britt.
Ich weiß, aber das ist zum Beispiel auch, was ist, also In der Theorie finde ich das Konzept des gläsernen Bürgers, wie das Schweden hat, eigentlich gut. Aber ich möchte, da kannst du ja wirklich alles nachgucken. Du kannst nachgucken,
ja,
wie die Steuererklärung deines Nachbarns ist. Jeder weiß halt genau über die Geschäfte und Steuer und was nicht alles deines Nachbarn halt Bescheid. Was natürlich immer, also wenn ihr schwedische Krimis seht, das ist immer in schwedischen Krimis so, dann laufen die dann irgendwie los und sagen, oh, ich habe hier mal kurz zu dem und dem recherchiert. Und dann haben sie halt diese ganzen privaten Informationen, die du in Deutschland halt einfach nicht so einfach kriegen kannst, weil die halt einfach wirklich öffentlich offen liegen und sogar auch so, dass ganz viel davon digitalisiert ist. Du musst also noch nicht mal zu irgendeinem Amt oder so, sondern du gehst einfach in deinen PC, machst Klick, Klick, Klick und dann hast du da wirklich alles. Und also das ist, nee, das ist mir tatsächlich.
Ich bin auch mehr für den gläsernen Staat als für den gläsernen Bürger.
Ja, aber das ist tatsächlich in Schweden eine Selbstverständlichkeit. Das einzige Positive, ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, war gewesen, also meine Mutter, das ist jetzt aber schon so viele Jahre her und meine Mutter ist ja auch schon mittlerweile seit einigen Jahren verstorben. Da ist dann leider nichts draus geworden, aber es gab die berühmt-berüchtigte Erbtante bei uns in der Familie, die ja die Kronenmillionärin war. Ja, also sie war Millionärin, aber Krone ist ja natürlich nochmal, also durch 10 quasi, so Pi mal Daumen. Es ist nicht so, dass wenn sie eine Million schwedische Kronen hat, dass wir dann eine Million Euro hätten oder so, das nicht. Auf jeden Fall gab es die berühmt-berüchtigte Erbtante und da war es so, dass der Ehemann der Erbtante, der hatte meiner Mutter damals quasi nach seinem Tod einen Teil seines Geldes eben vererbt. Und natürlich ist es aber so, dass es natürlich zuerst an die Ehefrau geht. Und wenn die Ehefrau dann verstirbt, dann teilt sich das auf die Kinder. Und meine Mutter war dann quasi an Kindesstatt mit angenommen. Das heißt, nachdem dann die Frau verstorben ist, haben dann die Kinder einen Anteil bekommen und meine Mutter eben auch. Da war es so gewesen, dass ja die Ehefrau tatsächlich mit dem Geld hätte machen können, was sie will. Also sie hätte es auch alles ausgeben können und wenn sie dann verstorben ist, dann ist einfach nichts mehr von diesem Geldanteil da. Aber sie hat natürlich ihren Mann akzeptiert und den Wunsch ihres Mannes und hat das verwaltet und hat dann aber auch, also zwischen dem Tod des Mannes und dem und ihrem Tod, da lagen dann auch nochmal 30 Jahre oder so. Also da ist noch einfach ganz viel Zeit vergangen. Und meine Mutter hatte mit ihr zwar losen Kontakt, aber keinen engen oder herzlichen oder so. Und deswegen wussten wir dann natürlich auch nie so richtig Bescheid, was ist damit. Also es war immer so dieses vage...
Ist das Geld noch
ja, also,
da?
Genau,
sozusagen.
Es war immer so dieses vage, also irgendwann mal in 30, 40 Jahren, wie auch immer, wenn ich dann noch überhaupt lebe, so nach dem Motto, gäbe es vielleicht mal ein Erbe und das war mal so hoch vor 30 Jahren, aber vielleicht ist es jetzt auch einfach nicht mehr da. So. Und da ist es so, dass immer regelmäßig jedes Jahr, apropos Gläserner Bürger, das ist so ein kleines Dorf gewesen, wo sie gewohnt hat, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner das Ding hatte, 40.000, 30.000, also so relativ klein, dass da einmal im Jahr im lokalen Blättchen eine Liste veröffentlicht wurden von den Geldmillionären, nein, die Millionärenliste, also wer bei uns in der Stadt oder im Dorf hat quasi die Millionengrenze überschritten.
Das ist ja geil.
Und das war aber so lustig, weil wir dann immer so einmal im Jahr checken konnten, okay, es gibt offensichtlich noch Geld.
Es gibt die noch.
Genau, das war immer sehr, sehr lustig. Es waren am Ende dann tatsächlich so, nachdem sie dann verstorben ist, da muss man wirklich sagen, also sie hat das sehr gut verwaltet auch und hat da tatsächlich auch nichts verloren, sondern tatsächlich auch noch so ein bisschen was mehr angespart. Aber das war natürlich dann so, das war das einzige Mal, dass meine Eltern irgendwas auch nur annähernd in irgendeiner Form geerbt haben, weil sonst sind wir alle einfach arm bei uns in der Familie. Und da war es aber so, du weißt ja, wie es ist, dann zahlt man seine restliche Hypothek ab und dann hatten wir dann nochmal zwei Brillen irgendwie und dann war das Geld auch weg. Also weißt du, so halt. Also du hast da ja wirklich nichts. So. Aber das war immer sehr spannend, weil irgendwie so mal so alle 5 oder 6 Jahre fiel dann einem von uns ein, ach, apropos, gab es die Millionärliste dieses Jahr? Und meine Mutter so, ja, ist noch da. Ich so, okay. Ja, und apropos gläserner Millionär und ich. Also ich würde jetzt nicht wollen, dass dann jeder weiß, was ich habe. Also das ist ja.
Ja, ich denke aber immer in Schweden, dass das vielleicht auch einfach eine andere Attitüde ist. Oder
ist es,
so.
Aber tatsächlich ist auch also die Negativseite davon, das sage ich auch immer wieder, wo auch ganz viele Leute immer sagen, was? Das habe ich aber nicht so erlebt, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Schweden sind eine sehr, 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 sehr starke Neidgesellschaft. Es ist extrem krass, wie viel Neid in dieser Gesellschaft einfach ist, dass man immer zu seinem Nachbarn guckt, was hat der mehr, besser, größer, was ich nicht habe. Und es ist immer tatsächlich, es klingt jetzt doof, aber es ist wirklich immer so dieses mein Boot, mein Haus, meine, was ist so. Mhm. Also die Tatsache, dass du kein Boot hast, ist tatsächlich schon also ein schwarzer Strich auf deiner Liste. Das ist wirklich so, ich so, what the fuck, welcher normale Mensch hat ein Boot? Also jeder zweite in Stockholm so irgendwie.
Ja.
Also da denke ich mir immer auch so, und die leben halt weit über ihre Verhältnisse und nehmen auch Schulden eben dafür auf. Und also das ist
ja so eine zweite Parallele mit der amerikanischen Gesellschaft.
Ja, also ganz viele
Schweden
sind schlichtweg unverschuldet, ja. Und die
Attitüde
dazu ist auch irgendwie so Larifari. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
Vielleicht ist das auch so eine Kehrseite von diesem Bestreben, dass alle irgendwie gleich sind in dieser Gesellschaft, weil das scheint irgendwie doch mehr ausgeprägt zu sein als
hier.
Das
ist ein hehrer Gedanke, aber der treibt dafür die Blüten, genau, ja. Naja, aber genau, also nichtsdestotrotz, wir waren darauf gekommen, weil Sean William Scott, der Schauspieler, den man vor allen Dingen, denke ich, aus American Pie kennt, da war einer der, ich weiß gar nicht mehr, wie seine Rolle hieß, aber das war der Typ, der mit Coolidge geschlafen hat. Das war doch mit der Mama vom, also wo es ja heißt irgendwie, wie heißt es, MILF, oder? Ja, Mother,
ja.
I want to fuck. Nee, Mother, like I so. Love to fuck. So, naja, also auf jeden Fall, daher kennt man ihn, Sean William Scott. Und der ist in dem einen oder anderen Film natürlich auch noch aufgetaucht. Aber ich kenne ihn tatsächlich vor allen Dingen aus der American Pie-Reihe, muss man ja dann auch sagen. Da gab es ja dann auch einige Filme und offensichtlich hat er da das Beste draus gemacht und hat die Kohle, die er da verdient hat, auch über die Jahre hinweg gut investiert. Denn
ja.
Jetzt musste er seine Finanzen aufdecken und hat dann also deklariert, dass er im Schnitt $110,000 per Monat verdient und zusätzlich dazu noch $45,000 im Monat an Royalties, die er zum Beispiel für die alten American Pie Filme und so weiter bekommt und $31,000 im Monat an Einnahmen hat aus unterschiedlichen anderen Projekten. Also er hat zum Beispiel auch Häuser und Immobilien und so ein Kram. So. Das heißt also, er kommt dann also auf
75, ja, also 190.000 ungefähr.
Ja,
pro Monat.
Ich wollte gerade sagen, knapp 200.000 Euro im Monat. Und das nimmt er ein, also das hat er, aber dann hat er an Ausgaben hat er dann natürlich aber auch 60.000 Euro für seinen Lebensstandard, habe ich jetzt mal sowas wie Miete und Wasser und Hitze und so ein Kram, plus 15.000, sind dann auch $15,000 in Steuern schon drinne.
Genau.
$5,000 in, ich sag mal, monatlichen Reparaturen, die da so reinfließen, was man halt so hat. Und $2,500.
Was man halt so hat.
Naja, also ich denke mal, die $5,000, die werden nicht nur sein eigenes Haus sein, sondern das werden halt, wenn der halt Grundstücke hat, wo halt Mieter drinne wohnen.
Wahrscheinlich, ne?
Dann werden da halt einfach wahrscheinlich auch mal eine Heizung kaputt sein oder Fenster gemacht werden. Aber weißt du, so finde ich das dann auch dann wieder verständlich. Also ich glaube nicht, dass der $5,000 im Monat für sein eigenes Haus ausgibt, wo Reparaturen gemacht werden müssen.
Ja, das habe ich mich nämlich gefragt.
Nein. Und ich weiß halt auch, ob...
Der
also,
jeden Tag sein MacBook auf dem...
genau.
Jeden Monat sein MacBook gegen die Wand hauen.
Genau, aber ich denke mal vielleicht aber auch irgendwie so, also das wird dann halt als Nebenkosten deklariert. Und ich meine, was ist da drin? Da ist dann vielleicht auch der Typ drin, der deinen Garten macht, weißt du? Also das ist ja dann, das sind ja so viele Dinge, die da irgendwie mit reinfließen, gerade auch wenn du so große Hollywood-Villen hast. Und ja, und dann noch 2.500 Euro für Lebensmittel, also für Groceries, wo ich denke, 2.500 Euro im Monat, das sind aber teure...
Der geht immer in diesen Hollywood-Laden, von dem er noch...
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, der kauft sich dann die... Oh, was war es nochmal gewesen? Nicht Pistazien, irgendwelche, ja, also der kauft sich die teuren Nüsse und Beeren und ich dachte so, wow. Also ich kann mir vorstellen, dass, also mittlerweile in den USA, die Preise sind ja gar nicht mehr haltbar. Also ich habe auch, wie gesagt, mit Bekannten unterhalten, wenn du da halt stehst und musst $12 für 10 Eier zahlen, dann wird dir halt einfach auch anders. Und es sind grundsätzliche Lebensmittel, da ist nichts an Fancy-Pansy-Geschichten dabei. Also dass sie jetzt hat er wahrscheinlich 5.000 Euro Ausgaben für Groceries, aber 2.500 Euro ist halt schon happig. Selbst wenn er sein Spezialproteinpuder Powder da irgendwie kauft und seine super krassen Wasser aus Fiji oder so, aber also, das ist schon, naja. Und 1.500 Euro in Clothing Purchases, also Klamotten, Schuhe, alles, was halt so mit Bekleidung im weitesten Sinne zu tun hat. Und wenn man das aber dann hochrechnet, dann sind das also 60.000 insgesamt und dann kommen da nochmal 2.500, 5.000 und 1.500 dazu, das ist schon in Begriff.
Nee, die sind schon mit drin in den 60.000.
Genau, also dann hat
die 60.000 Schlüssel.
200.000 Euro Einnahmen im Monat ungefähr, dann 60.000 Ausgaben an festen Ausgaben und dann würde ich mal sagen, so Pi mal Daumen, vielleicht noch 20.000, die man so ausgibt für, weiß nicht, gehen wir mal ins Kino, gehen wir mal essen oder so. Also sagen wir mal, und dann ist er ja ungefähr tatsächlich so, wie es sein soll, also ungefähr die Hälfte, sage ich mal, gibt er dann aus für, also da stimmt dann auch wieder die Proportion. Man sagt ja, man soll nicht mehr als die Hälfte seines Gehaltes ausgeben für Miete und Wasser und Wärme und Nebenkosten, was in Frankfurt absolut, also eigentlich ein Drittel.
Das ist ja witzig.
Ein Drittel ist gar nicht machbar in Frankfurt. Und wenn du die Hälfte hast, hast du Glück. Ja. Also, aber mehr als die Hälfte geht dann auch oft nicht, weil wenn ich überlege, was ich noch an anderen Kosten nebenbei halt laufen habe, dann kann ich mir auch nicht leisten, mehr als die Hälfte
meines Gehalts auszugeben. Ich glaube, in dieser Größenordnung spielt diese Proportion nicht mehr so die
Aber Weise. Es ist halt auch fies, dass bei denen, die es nicht brauchen, da geht's, weißt du?
Ja, genau.
Das ist so, aber tatsächlich war ich halt total davon überrascht, dass halt einfach alleine an Royalties
so
jeden Monat,
ne?
Genau, jeden Monat hat einfach 45.000 Dollar bekommt.
Genau.
Für Filme, die jetzt schon so alt sind. Ich meine, das war ein Gassenhauer, aber trotzdem. Also, da dachte ich mir so, wow, okay. Naja, und sein finanzielles Portfolio so insgesamt.
Da auch noch mehrere Millionen.
Genau, besteht aus, ich glaube, was war das? 18,7 Millionen in
Immobilien.
Grundstücken, Immobilien, genau, und 12,2 Millionen in Aktien und ja, Konten und so ein Kram. Und dann hat er auch noch solche Dinge wohl aufgelistet wie, was ist denn ein Mini Cooper Hatchback? Ein Mini Cooper ist ein Auto, aber was ist ein Hatchback?
Das weiß ich nicht.
Also ein Auto von 30.000 Euro,
wahrscheinlich
ein Honda von 55.000 Euro und Möbel im Wert von 171.000 Euro.
Und Kunst.
Antike, Fragezeichen, Möbel und Kunst im Wert von 93.000 Euro. Also sehr, sehr spannend. Und jetzt ist das ja einer, der, ich sag mal, der nicht aktuell Riesenfilme macht oder so. Also es ist jetzt nicht der, es ist kein Brad Pitt oder, obwohl der macht, ja doch, der hat ja jetzt gerade den Formel-1-Film gehabt. Also weißt du, was ich meine? Da frage ich mich halt, wenn der schon solche Einnahmen hat, wie ist es dann erst bei den richtig großen Hollywood-Stars?
Vielleicht ist der aber auch einfach ein extremes Finanzgenie und kann total gut mit seinem Geld umgehen. Also den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Er meinte, dass er für den ersten Film 8.000 Dollar bekommen hat. Das ist nicht so viel. Und dann sind es vielleicht vor allem die Royalties, dadurch, dass die Filmreihe dann so berühmt geworden ist.
Ja, also vielleicht hat er da einfach wirklich klug verwaltet oder sich kluge Leute irgendwie beigeholt, die da ihm helfen, ihm das zu verwalten. Das ist ja auch immer die Frage, wem du kannst da vertrauen und wem nicht. Aber tatsächlich ist das eine News für mich gewesen, weil ich es ihm halt nicht zugetraut hätte. Weil man denkt, ja, der ist halt so ein kleines Licht in Hollywood. Ja, der ist halt über die Jahre hinweg immer wieder kleinere Rollen. Aber so seine richtig große Zeit war halt American Pie und das war auch irgendwie in den 90ern, weißt du? Und oder war doch 90er, wenn ich mich nicht täusche.
Hm.
Und deswegen war das so, wow. What? Okay.
Ja. 99 war der erste Film.
Ja, siehste. Genau. Ja. Aber sehr, sehr spannend. Also da war der Voyeur in mir, war da glücklich. So. Dann haben wir, ja, das fand ich wirklich spannend. Den Vorwurf, Will Smith widmet sich ja jetzt wieder seiner Musik. Hat ein, naja, ich würde mal sagen, gerade nicht so erfolgreiches Album rausgegeben, aber macht dazu zu dem neuen Album jetzt gerade eine sehr erfolgreiche Tour. Also die Fans, auch die alten Fans vor allen Dingen, die kommen zu seinen Konzerten. Und die Konzerte sind voll. Da bin ich auch total überrascht. Ich dachte, das bombt irgendwie auch oder so. Aber nee, die Konzerte und die Tour scheint sehr erfolgreich zu sein. Die alten Fans sind da. Und da wurden jetzt Bilder veröffentlicht aus dem Publikum von Fans und dem Publikum an sich, die halt irgendwie bei dem Konzerten, das waren zwei, drei verschiedene Konzerte, wo Bilder zusammengeschnitten worden sind, Fotos und Videos zusammengeschnitten worden sind und die haben dann quasi so ein kleines Video mit Eindrücken eingestellt, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube und dann ging der Shitstorm los, dass halt ganz viele gesagt haben, das seien doch AI-generierte Videos und Bilder, weil eben so diese klassischen Zeichen, die man hat bei schlecht generierten AI-Bildern da eben auch drin waren. Also du hattest so verwischte Gesichter, also Finger, die zwar nicht zu viel waren, aber die so schwammig waren, dass es aussah, als wären da mehr Finger auch irgendwie. Und wie gesagt, vor allen Dingen die Gesichter waren so verwischt mit so unscharfen Profilen und so weiter. Also es sah schon alles sehr AI-generiert aus. Und da wurde ihm jetzt halt vorgeworfen, er hätte halt betrogen und es wären gar nicht so viele Leute im Publikum da gewesen und die hätten auch einfach aufgefüllt sozusagen mit Fake-Publikum. Ja, und ich weiß nicht, hast du den Artikel gelesen?
Ja, und ich glaube, es ist zurückzuführen auf darauf, dass YouTube heimlich oder weiß ich nicht, mehr so
also
im
zumindest,
Hintergrund.
Also ich glaube heimlich nicht, aber so, dass man es nicht mitgekriegt hat.
Genau.
Also in irgendwo
naja,
im Kleingedruckten
hätte
man es wahrscheinlich lesen können. Ja, genau.
KI-Filter eingebaut hat, die dann automatisch die Short-Videos irgendwie enhancen. Ich habe neulich zum Beispiel einen Artikel gelesen, dass es beim neuen Pixel 10 auch so einen
Also die schärfen
so
dann Bilder und oder setzen
ja nicht
da
nur
mal
das, sondern die berechnen
Zeichner.
Auch Sachen neu. Mhm. Also da liegt wirklich jetzt mittlerweile so AI im Hintergrund, KI, und die berechnet dann Inhalte neu und versucht Sachen zu interpretieren. Und dabei kommen dann eben diese typischen KI-Fehler, obwohl es dieses Bild oder Video dann eben ursprünglich tatsächlich gab, aber das wird dann eben automatisch so ein bisschen umgerechnet und hier und da wird was ergänzt und reingesetzt und natürlich macht die KI dann eben Fehler da, wo sie besonders schlecht ist, bei der Anzahl der Finger oder bei Wissen, was im Vordergrund und im Hintergrund ist oder beim Interpretieren von Buchstaben oder so.
Oder setzt dann halt einfach auch Filter drüber, die halt so aussehen, als ob es eben also KI wäre mit Weichzeichner und so blurry Faces und sowas, genau. Und tatsächlich in dem Fall kommt noch erschwerend hinzu, dass nicht nur auf den Social-Media-Plattformen, wo hochgeladen wurden, nochmal KI drüber gerechnet hat sozusagen und die Qualität da einfach entsprechend sich geändert hat, sondern im Vorhinein hat auch das PR-Team um Will Smith herum das Ganze auch nochmal mit KI aufgehanzt. Also die haben da jetzt nicht hinzugefügt oder so, das nicht, aber die haben es halt schöner gemacht. Du weißt ja, wie das ist, dann legt man hier einen Filter drauf und da einen Filter drauf. Das heißt, wir haben hier von zwei Seiten KI-Manipulation. Einmal vom PR-Team von Will Smith selbst und dann wurde dieses schon manipulierte Material, oder nicht manipuliert, kann man ja nicht sagen, weil dann würde jeder, der ein Selfie einstellt, mit dem Filter drüber manipulieren, was er ja auch tut, aber egal.
Ist ja schon Manipulation.
Genau. Also das heißt, wir hatten das einmal bearbeitete Material, dass das Ausgangsmaterial sozusagen dann war und dann kam dann nochmal die KI drüber von den anderen Social-Media-Kanälen wie YouTube und dann war am Ende halt das Ergebnis so, dass man sich das angeguckt hat und gesagt hat, oh mein Gott, das sieht alles, wie gesagt, nach total Fake aus. Und das fand ich wirklich sehr spannend, weil in dem Artikel dazu wurde Will Smith dann quasi von jeglicher Schuld befreit. Und es wurde gesagt, nee, also diese Fotos und so weiter, die man hier auch sieht und das Publikum, die gab es wirklich und dann haben sie da die Originalfotos gegengestellt. Also auf der einen Seite das Originalfoto, auf der anderen Seite dann die KI-generierte oder die YouTube-Version oder die Instagram-Version oder so. Das fand ich sehr spannend, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, und das war auch jetzt kein so wahnsinnig langer Artikel, also den kann man sich gut mal angucken.
Ich fand es auch spannend, vor allem in Verbindung halt mit diesem anderen Artikel, den ich gestern gelesen habe, dass das neue Google-Handy, das neue Google-Pixel, ich kaufe auch immer die Pixel, deswegen war ich da so interessiert dran, eben neben den sehr guten Kameras, die natürlich auch sowieso alle schon digitalen Zoom und so immer haben, aber jetzt eben auch KI eingeführt hat, die automatisch zu dem Bild, was man macht, noch ein zweites Bild macht, wo dann schon einmal die KI drüber gelaufen ist. Gott sei Dank ist es noch nicht so, dass das Originalfoto gar nicht mehr abgespeichert wird. Es gibt immer noch so eine Parallele dazu, aber das ist die Standardeinstellung und das musst du erstmal wieder ausstellen, wenn du das nicht haben willst. Und das heißt, wahrscheinlich in der nächsten Generation der Handys oder so, ist dann die KI-Bearbeitung, sofortige KI-Bearbeitung des Fotos bereits Standard. Und dann, spätestens dann, also es steht immer noch in den Metadaten, aber da musst du auch wissen, wo das eigentlich ist. Spätestens dann ist ja das, ne, dann wird es irgendwann schwer zu unterscheiden. Jetzt kann man noch auf Fotos drauf gucken und kann ungefähr sagen, ist das mit KI bearbeitet oder nicht. Aber wenn jedes aufgenommene Foto automatisch schon mit KI bearbeitet wurde, einfach für die Aufnahme, dann kannst du auch nicht mehr unterscheiden, ob das manipuliert wurde oder nicht. Das wird noch lustig. So.
Ja, und genau, und dann steht da noch im Raum, also jetzt haben wir hier ja Ausgangsmaterial, Fotos und so weiter, wo die Leute auch wirklich da waren. Aber im Raum steht ja dann trotzdem, dass sowas aber auch trotzdem manipuliert werden kann natürlich. Also es ist ja nichts, denke ich, wird in Zukunft nichts Ungewöhnliches sein, dass dann Fans einfach mal, keine Ahnung, 1000 Leute mehr ins Publikum rein retuschieren, damit es halt voller oder besser oder größer aussieht. Man kennt ja auch
denke
aus
so an Donald Trumps Nationalparaden oder so.
Oh mein Gott, ja, genau. Aber das ist alles so gruselig. Ich weiß auch nicht. Ich bin auch jetzt, in letzter Zeit stolpere ich immer öfter auch über Filme, wo ich dann denke, also vor allen Dingen klar so süße Tierfilme oder so, ich denke, what the, ist
ja,
das
wir
jetzt
sind alle durch die
nicht?
Häschen.
Und
waren
meistens
die Häschen
ist es nicht
Trampolin
echt. Ja, genau,
oder
genau.
So?
Ja, hatten wir mit Angela drüber geredet,
ja genau.
Über die Häschengeschichte auf den Trampolin. Ja, oder ich habe letztens ein total niedliches Video gesehen von zwei Babypinguinen, die mit Erdbeeren gefüttert wurden. Und das hätte echt sein können, aber ich dachte, das ist mir zu, also, zu brav und menschlich und süß. Also es war so, oh, okay. Ja, und dann habe ich irgendwo im Kleingedruckten tatsächlich gesehen, da hatte einer dann dazu geschrieben, AI generiert nicht so. Oh, Gott sei Dank. Aber man, es ist heutzutage, man kann nichts mehr vertrauen. Es ist so krass.
Ja, und dann
bevor ich jetzt gleich erodiert mit Vater.
Dann auch der Sinn, oder?
Ja, ja, ja.
Von solchen süßen Tiervideos.
Naja, also ich hatte das gelesen, ich kannte den Begriff noch nicht. Jetzt fällt mir natürlich nicht wieder ein, wie hieß das? Follower-Phishing oder so, glaube ich.
So?
Oder Viewer-Phishing oder so.
Mhm.
Also, dass man einfach die Klickzahlen für die Videos will, irgendwie so.
Mhm.
Ja,
Clickbait,
weiß ich nicht.
Sozusagen.
Ja, ja, irgendwie, naja. Dann haben wir ein kleines Update bekommen von Lil Nas X. Da haben wir letzte Woche drüber, oder Lil Nas X, so.
Mhm.
Da haben wir letzte Woche drüber geredet. Der war ja vermutlich unter Drogen und oder mentalen Problemen, Fragezeichen, nur in weißer Unterhose und weißen Cowboystiefeln in L.A. spazieren.
Ich habe jetzt sogar gelesen, später sogar nackt. Da gab es aber kein Video von.
Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, sonst hätte ich das verlinkt. Ja, jetzt gab es ein Update. Was hat er denn gesagt? Also er war ja dann jetzt festgenommen und weil er ja dann auch handgreiflich geworden ist einem Polizisten gegenüber, der dann gesagt hat, Mensch, Junge, komm mal hier weg vom Spazierengehen quasi. Und aber natürlich war er auch, ich glaube, es war so eine Mischung aus verhaftet worden, weil Widerstand gegen die Staatsgewalt, aber auch natürlich Kontrolle des mentalen Zustandes. Also so ein bisschen beides. Und er war jetzt aber übers Wochenende, weil es Freitag passiert ist, halt tatsächlich im Gefängnis.
Hm.
Für 2 Tage.
Ja, ist jetzt wieder rausgekommen, hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem er gesagt hat, dass es in Anführungszeichen eurem Mädchen gut geht.
Ja, the girl is gonna be okay, boo. Ich habe auch, wenn du das so liest, auch von der Wortwahl her, ich habe sofort das im Ohr. Das ist so dieses,
ja.
Sehr exaltierte.
Genau, aber sehr, also gleichzeitig auch sehr runtergeregelt verglichen mit dem letzten Video.
Shit's gonna be alright. Also alles wird gut, toll.
Genau, er hat gesagt, dass es sehr anstrengende Tage waren und dass es jetzt aber, dass er sich auf jeden Fall auf eine Reise begibt, um das alles wieder in Ordnung zu bringen.
Ja, aber auch keine klaren Worte. Man denkt sich so,
nö.
Okay, Reise, also was heißt es jetzt? Hast du Drogen genommen? Warst du krank? War es beides? Was ist es
also
denn
jetzt? Also Drogen waren es wohl nicht. Das hat er irgendwie ausgeschlossen. Und das hat, ich glaube, sein Vater hat auch noch was dazu gesagt, im Sinne von, es tut ihm leid. Das wird jetzt aufgearbeitet, wir kümmern uns. Und der hat Drogen, glaube ich, auch ausgeschlossen. Also es soll wohl kein Drogenexzess gewesen sein. Und dann steht ja eher so mentale Gesundheit im Vordergrund als Verdacht.
Ja.
Und im Zuge dessen wurde auch nochmal auf so ein Video von früher in diesem Jahr verwiesen, wo er schon mal gesagt hat, dass er ein sehr, sehr anstrengendes Jahr hinter sich hat.
Ich glaube, wir hatten ja auch darüber berichtet, er hatte ja ein Instagram-Video eingestellt, ich glaube Februar oder so, also recht früh im Jahr, wo er auch die Hälfte seines Gesichts gelähmt war. Also
stimmt.
Wo es aussah, als hätte er einen Schlaganfall gehabt oder so. Und das hat sich dann aber rausgestellt, dass es nicht der Fall war. Aber da gab es wohl auch schon körperliche Folgen von irgendwas. Ja, also, naja. Aber also, ja, und ich fand aber auch interessant, also unabhängig davon, dass er sich natürlich nicht geäußert hat, was man durchaus verstehen kann, auch wenn wir alle natürlich brandneugierig sind, was genau jetzt da los war, dass auch das Video, das er eingestellt hat auf Instagram, er nicht auf seinen regulären Instagram-Account gestellt hat, sondern in die Stories. Das heißt, das verschwindet ja dann auch nach einer gewissen Zeit wieder. Und in dem Moment, in dem ich dann nachschauen wollte, wo es hieß, es gibt ein Update von ihm, da war das vielleicht gerade mal 24 Stunden oder so drinne und ich klickte auf seinen Instagram-Account, da war es schon wieder weg.
Mhm.
Das heißt, das hat er auch nur ganz kurz drinne gehabt. Da dachte ich, das ist ja auch eine Entscheidung, also weil viele wahrscheinlich eigentlich wissen wollten, was ist denn los? Also da hätte er ja das Video eigentlich drin lassen können, aber wollte offensichtlich nicht. Also ja.
Ja, vielleicht will er uns so viele oder verlässliche Informationen oder so dann auch nicht geben.
An, so.
Keine Ahnung.
Genau. Aber zumindest geht es
ja auch
nicht. Ich glaube, was hatte ich gelesen? $75.000 Kaution, oder? So was irgendwie gewesen.
Ja.
Ja. Naja gut, das ist für ihn natürlich auch Kleingeld, also Taschengeld.
Er war ja auch noch nie auffällig.
Ja,
also,
das muss man ja auch dazu sagen. Du hast schon recht, genau. Ja. Dann haben wir eine kuriose News diese Woche und ich so, yay. Und man liest so diese Schlagzeile und denkt sich so, what the? Dann fängt man an zu lesen und in 99% der Fälle ist es Clickbait. In diesem Fall hat sich es aber als wahr herausgestellt. Und zwar die Überschrift lautet, warum Jay Leno eine 3D-gedruckte Toilettenbrille für Harrison Ford macht. Warum macht Jay Leno eine 3D-gedruckte Toilettenbrille für Harrison Ford? So what?
Die Antwort ist, dass Harrison Ford eine sehr alte Toilette hat, ein spezielles Design
Modell.
Irgendwie. Und da muss er schon die sehr überalterte Toilettenbrille benutzen und ist da irgendwie unglücklich drüber, weil die sich wohl auch schon verfärbt hat. Was auch immer das bedeutet. Altes
Plastik
wahrscheinlich reinschaffen
muss. Ich glaube, es wird gelb, oder? Also das wird einfach gelblich. Ich glaube, er meint keine Kotreste, sondern es ist halt, wenn es weiß ist, dann
warum musstest
es, ja,
du das jetzt aussprechen?
Wird es halt langsam gelb.
Nur angedeutet.
Ich kann es ja rausschneiden.
Jedenfalls,
keine Piep!
Jedenfalls findet er keinen Ersatz, weil das alles nicht mehr hergestellt wird. Und dann hat er sich erinnert, dass Jay Leno ihm mal seinen tollen 3D-Drucker in der Garage gesehen hat. Das klang so, als wäre das so ein 3D-Drucker der ersten Generation und die ganze Garage voll
ja,
mit
diesem 3D-Drucker.
Ja, ich habe auch das Gefühl
gehabt, genau.
Und dann hat er ihn irgendwie einen Gefallen bei ihm eingefordert und hat ihn gefragt, ob er das machen kann. Und Jay Leno wiederum war irgendwie super dankbar. Dankbar für diesen Arbeitsauftrag und hat sich dann da total reingestürzt und hat ihm, nachdem er dann so die Specs zusammengesucht hat, wie man das macht, wie der beschaffen sein muss, ihm eine neue Toilettenbrille gedruckt in seinem 3D-Drucker, die jetzt genau auf diese Vintage-Toilette passt. Und es ist nicht irgendeine unwichtige Toilette, es ist die Toilette in seinem Büro. Ja,
ja, ja, ja. Ja, und vor allen Dingen, also weil du gesagt hast, er hat sich da so kopfüber reingestürzt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du brauchst ja dann auch wirklich, damit du was drucken kannst, brauchst du ja auch die genauen Angaben, wie groß, wie weit, wie dick, welche Materialien und so weiter. Und das kriegst du ja halt nicht einfach mal so. Also das, weißt du, das muss man auch erstmal alles haben und dadurch,
ja,
dass
genau.
dieses Modell halt schon seit Jahrzehnten mittlerweile nicht mehr produziert wird und man halt einfach keine passenden Standard-Klo-Brillen da drauf montieren kann, sondern eben dieses spezielle Modell dann braucht, finde ich es auch total witzig, dass Harrison Ford so, also man spricht dann so und so, was sind denn so deine Sorgen im Leben und der so, seit 20 Jahren suche ich eine Toilettenbrille für diese Toilette. Und, also ich sitze daneben und denke mir, ja, wir wissen, dass Harrison Ford grundsätzlich geizig ist, aber dann kauft doch ein neues Klo. Also es ist so ein bisschen so, naja. Und jetzt hat aber Jay Leno ihm da diese Toilettensitz ausgedruckt und also ich meine, das ist natürlich auch, also für sowas ist so ein 3D Drucker dann natürlich auch sinnvoll. Ja, also es ist so ein bisschen so, ich musste doch so lachen. Ich dachte so, okay, das ist meine Hollywood-News, apropos kuriose News.
Ja, sehr cool.
Oh mein Gott. Und ich kann mir das aber dann auch richtig vorstellen, weil Jay Leno, der also mittlerweile ehemaliger Talkshow-Host, aber mittlerweile macht er ja auch so Shows, zum Beispiel Jay Lenos Garage, wo er ja dann eben an Autos rumvorwerkelt und sie irgendwie alte Autos quasi überholt und dann da ganz tolle neue Autos und so stehen hat. Ich kann mir vorstellen, dass er so ein Typ ist, wenn er schon dazu neigt, als an so Sachen rumzuschrauben und Dinge irgendwie zu reparieren oder neu zu machen oder so oder auch Makeover und so, da ist er, glaube ich, der perfekte Typ für so einen Auftrag. Weißt du? Dann beißt er sich da so fest wie so ein Terrier, bis dann alles irgendwie genauso perfekt ist, wie er das haben möchte. Also kann ich mir total gut vorstellen. Ja, also das war meine News, sag ich dir. Das ist also eine kuriose News diese Woche und eine schöne News diese Woche als kleines Update. Wir hatten ja über die Maus berichtet, die zwar kein Hollywood-Celebrity ist, aber ein Celebrity. Und zwar wirklich die diese Maus aus dem Kinderprogramm, die Maus. Und die hatte ja ein Wehwehchen, sag ich jetzt mal. Da hat ja ein Idiot die quasi angezündet und dann war die Reaktion des Publikums da über diese angekugelte, geschwärzte Stelle, vor allen Dingen Kinder auch und so, Pflaster zu kleben. Es war so niedlich, dann diese verpflasterte Maus zu sehen, wo auch Kinder dann aber auch zum Beispiel ganz viele so gute Besserungsbilder und so gemalt haben und an die Redaktion geschickt haben und so. Also ganz herzzerreißend. Und dann ist die Maus quasi in die Kur geschickt worden und war dann jetzt einige Wochen weg und jetzt ist die Maus wieder zu Hause. Also die Mausfigur, die vor dem WDR steht, ist jetzt wieder neu montiert worden und das ist die gleiche Maus tatsächlich, die auch angekugelt worden ist. Keine neue Maus, sondern eine überholte Maus und das wurde auch echt gefeiert. Also da sind dann auch total süß, also die Medien waren natürlich da, aber auch ganz viele Kinder, die dann einfach ein Foto mit der Maus wollten und die Info ist also jetzt, die Maus ist wieder zu Hause, Leute. Ja, schön. Das war so schön. Ich liebe sowas. Das ist natürlich auch echt was fürs Herz. Und die Reaktion der Kinder ist halt so süß. Und die Kinder haben das auch echt total ernst genommen. Also das finde ich auch so. Man lächelt da als Erwachsener vielleicht drüber. Aber wenn man so die Reaktion der Kinder auch mitbekommen hat, das war wirklich, also für die war das schlimm. Das war, deswegen, also ich kann das verstehen, dass da jetzt so mitgelitten wird. Ja, und also sehr, sehr niedlich. Dann haben wir Liebe, Triebe etc. Also, Frage. Daten Harry Styles und Zoe Gravitz? Also, eigentlich habe ich ja die ganze Zeit gedacht, dass Zoe Gravitz und Austin Butler was miteinander haben. weil die ja jetzt, die haben jetzt einen Film zusammen gemacht, plus die wurden auch öfter mal gesehen, wie sie halt freundlich unterwegs waren, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Nichts Verfängliches, aber doch zusammen irgendwie ausgehen oder mal irgendwie am Arm oder geleitet oder mal irgendwie die Hand auf dem Rücken oder so, weißt du, so. Aber nichts, was jetzt verfänglich gewesen wäre, aber verfänglich genug, dass zwei Singles eventuell vielleicht hätten zusammen sein können. Und die gleiche Geschichte haben wir jetzt plötzlich mit Zoe Kravitz und Harry Styles, die ja auch beide Singles sind. Und die wurden jetzt gesehen, wie sie, ich glaube, durch Rom war es, oder? Wie sie zusammen durch Rom spaziert sind. Auch da natürlich recht eng beieinander. Und ich glaube sogar auch Händchen gehalten haben sie, glaube ich, auch. Und dann waren sie
untergehakt.
Genau, und dann waren sie doch in London auch noch gewesen. Und da wurden sie angeblich ja auch knutschend fotografiert. Aber die Knutschfotos habe ich nicht gefunden. Ich habe nur die, wir spazieren durch Rom, Fotos gesehen.
Ich schmeiße mal die AI an und dann.
Genau, das könnte sein. Verdammt nochmal, ey, also das macht mich wahnsinnig, diese gefakten Sachen. Aber du hast recht, in Rom, die Bilder zum Beispiel, die, da hat sie sich so bei ihm untergehackt am Arm. Das könnte ganz freundschaftlich sein, aber halt auch mehr. Und angeblich sagt die Gerüchteküche, dass die beiden schon länger was miteinander hätten und dass sie jetzt da halt unterwegs gewesen sind zu einem Restaurant und ja.
Ich bin ja für einen Thruple aus Zoe Kravitz, Harry Styles und Austin Butler.
Oh mein Gott. Ich glaube, Austin Butler, ich mag ja Austin Butler nicht, das ist immer mein Problem. Aber Austin Butler ist und Harry Styles zusammen, oh Gott, da werden die Fans explodieren, die Gehirne explodieren da.
Die schreibt sich von alleine, die Fanfiction.
Aber hallo. Ich habe übrigens letztens festgestellt, also das stelle ich jetzt immer wieder fest, aber vor allen Dingen bei Zoe Kravitz auch. Ich weiß nicht, ob sie Schönheits-OPs oder sowas machen lässt, aber die sah auf dem einen Foto wahnsinnig krass wie ihre Mutter aus, weil ihre Mutter, die hat ja auch immer so diese eingesunkenen Wangen, dass die
das heißt Cheekbones, nicht eingesunkene Wangen.
Nein, die Wangenknochen kommen dann ganz stark hervor, aber unter den Wangenknochen, also da, wo normalerweise die Backe ist, das ist so, als hätte da jemand Fett abgesaugt. Also es ist so, wirklich so,
dass es so eine Delle macht.
Wie so eine Delle, genau. Und das haben jetzt aber aktuell ganz, ganz viele Hollywood-Stars, wo es mir richtig negativ tatsächlich aufgefallen ist, war bei, ach, wie heißt die Schauspielerin, die Wednesday Addams spielt? Ortegas, wie heißt sie? Oder Ortegas, oder? Wie
Jenny.
Heißt
sie denn?
Jenny Ortegas. Also man könnte jetzt natürlich auch verargumentieren, dass sie, das hat man auf der Pressetour jetzt gesehen, wo sie Presse gemacht hat für die Serie, für die Staffel 2, die hat auch ganz krass eingefallene Wangen gehabt. Ich habe erst gedacht, die hätte einfach Gewicht verloren, aber die sah wirklich auch krank aus, fand ich tatsächlich. Das ist mal schwierig, Leuten sowas zu unterstellen, aber jetzt muss man sagen, es gibt ja immer so Trends in der Schönheitschirurgie und ein aktueller Trend gerade ist tatsächlich das Absaugen von Eigenfett aus den Wangen, damit du eben, und genau da dieses Loch, das ist gerade so alle Stars haben, nicht nur sie, aber bei ihr ist es mir halt extrem aufgefallen und das wird dann woanders quasi reingespritzt, also so ähnlich wie Botox, aber mit dem eigenen Fett. Und dadurch wirkst du natürlich aber auch schlanker, weil dadurch kommen die Wangenknochen mehr, werden schärfer und dann hast du aber immer so dieses, also ich finde, das sieht halt einfach verharmt aus. Und das ist halt, ich finde das nicht schön. Es hat so eine Totenkopfoptik so ein bisschen. Und ich finde das wirklich nicht hübsch. Und das haben jetzt aber ganz, ganz viele Stars. Und bei der Schauspielerin von Wednesday Addams ist es mir extrem aufgefallen. Aber bei Zoe Kravitz auch. Wobei man dazu sagen muss, dass ihre Mutter die gleiche Optik hat, auch schon seit Jahren. Deswegen könnte es bei Zoe Kravitz eventuell vielleicht sogar auch einfach eine genetische Geschichte sein. Aber das finde ich zum Beispiel auch ästhetisch nicht hübsch, persönlich. Einfach nur persönlich Geschmack, ja. Aber das ist mir schon sehr aufgefallen. Also ich weiß nicht, es fällt mir schon sehr auf. Also es ist ja...
Es hat sogar einen eigenen Namen, Bichektomie. Ja, spannend. Wusste ich nicht, dass das eine Standard...
Also das ist jetzt aktuell so ein Ding, genau, weil ich hatte ein Gespräch gesehen, wo Hollywood-Stars sich über Schönheits-OPs ausgetauscht hatten und auch, da ging es eben auch um Botox und Fettunterspritzen und so weiter und dass man dann tendenziell eben zu Eigenkörperprodukten greift, also Eigenfett, das irgendwo abgesaugt und irgendwo anders reingespritzt wird und so und dass halt jetzt gerade dieses Aussaugen aus den Wangen ist jetzt gerade wohl ein richtiger Trend, den ganz, ganz viele Hollywood-Stars mitmachen, ja, und da habe ich gesagt, es wundert mich nicht, es fällt mir auch einfach ganz, ganz viel bei ganz vielen Schauspielerinnen halt auf.
In Berlin kostet es 3.000 Euro zuzüglich Narkosekosten. Ich habe schon mal geguckt.
Ja, super. Also ich sag dir. Ja, also Harry Styles und Zoe Kravitz sind vielleicht ein Paar. Wir werden dann sehen, vielleicht wird es irgendwann bestätigt. Mal gucken. Dann haben wir Christine Baranski und King Princess, die beide in The Gilded Age mitspielen. Ach nee, warte. King Princess spielt in, doch, oder? The Gilded Age.
Nee, die waren zusammen in einer anderen Serie. Warte. Perfect Strangers. Da haben sie zusammen
gespielt. Richtig, so war es gewesen. Das war die mit. Das war doch die Serie, die habe ich auch auf der Liste. Habe ich aber nicht gesehen. Das war doch die mit
Nicole Kidman.
War doch die mit Nicole Kidman, ja, genau, oder? Das war doch die Serie.
Genau, die habe ich noch nicht geguckt, aber die gibt es, glaube ich, auf Amazon, ne? Wo sie einfach 9 Leute zusammengewürfelt werden und dann ist es
genau,
gleich ein Murder Mystery
so oder so. Genau, so kultmäßige Geschichte, ja. Ja, aber genau. Und da haben die sich kennengelernt und also Christine Baranski 73 und King Princess 26. Und die haben aber offensichtlich eine sehr, sehr gute Freundschaft und irgendwie klappt es auch über die Altersgrenzen hinweg, dass die sich viel zu sagen haben und irgendwie gegenseitig inspirieren. Und jetzt wurde halt gescherzt, oh mein Gott, weil sie halt so oft auch zusammen gesehen worden sind und auch mal Händchen halten gesehen worden sind und so weiter und einfach sehr herzlich miteinander umgehen, da wurde halt spekuliert, oh mein Gott, sind sie ein Paar. Und dann haben die beiden, vor allen Dingen aber auch Christine, auch noch einen Witz draus gemacht und meinte,
Love is Love haben
genau,
sie drunter
sie
geschrieben bei
Bild,
Instagram. Von
genau, sie haben ein
von
Bild
sich.
Von sich mit Love is Love drunter. Aber Christine hat in einem Interview, glaube ich, auch echt gesagt, also dass sie so ein bisschen trollig unterwegs ist. Also das hat sie auch zugegeben.
Ja, sie spielen da jetzt immer mit rum. Also auch irgendjemand hat da auch drunter kommentiert und dann haben sie gesagt, oh, lass uns ein Double Date machen und so. Also die spielen da voll mit und das finde ich sehr, sehr lustig.
Ich fände es ja geil, wenn es der Fall wäre. Auf der anderen Seite von Christine Baranski weiß man gar nicht, ob sie, also sie gilt ja, lustigerweise gilt sie so ein bisschen so als ikonische Lesben-Queen, aber ich glaube, offiziell war sie bisher nur mit Männern zusammen bisher.
Ja.
Soweit ich weiß. Ja. Aber ich meine, Christine Baranski ist natürlich, wir lieben sie alle.
Ja.
Und wenn das wirklich der Fall wäre, dann hätte ich da überhaupt gar kein Problem mit dem Altersunterschied. 73 und 26 ist schon ganz schön groß.
Ich finde es aber sehr unterhaltsam. Außerdem schön, dass sie so eine coole Chemie haben.
Ja.
Und außerdem darf ich mal den Künstlernamen von Michaela Strauss loben. King Princess ist ein so geiler Name.
Das ist halt ein Drag-Name auch, oder? Also es ist so
total.
Ein bisschen so.
Aber man weiß nicht, ob für Drag King oder Drag Queen. Das ist halt ziemlich lustig. Das ist so.
Ja. Und ich hatte sie auch gar nicht so auf dem Schirm, aber ich habe dann nochmal gegoogelt und ich so, ja stimmt, ich habe sie tatsächlich zumindest in dieses Perfect Strangers irgendwie, da hatte ich sie zumindest gesehen, also vom Gesicht her. Sonst konnte ich sie nämlich auch nicht so richtig einordnen. Und apropos, ich sag jetzt mal, gefakte Beziehungen, und das Fake klingt hier so böse, aber Beziehungen, von denen wir vermuten, dass sie eigentlich gar nicht da sind. Jetzt wurde bekannt, in Anführungszeichen, dass das, was wir vermutet haben, nämlich Liam Neeson und Pamela Anderson, nicht wirklich eine Beziehung war, sondern dass die beiden für die PR auf dem roten Teppich von den Nackte Kanone Remake natürlich das Ganze hochgespielt haben, also da professionell unterwegs waren und damit halt gespielt haben, was wir ja auch schon vermutet hatten. Wobei ich hätte es halt geil gefunden, wenn es mehr gewesen wäre, aber jetzt hieß es halt, sie hätten Schluss gemacht, sie wären nicht zusammen. Und da meine halbe Timeline hat geweint und dachte, oh, ich hätte das so schön gefunden. Sie haben uns wir sind voll auf den Leim gegangen. Und ich so, ich nicht. Ja, also es kam jetzt gerade raus und viele fanden das sehr traurig, dass es doch irgendwie nur die PR war und nicht mehr. Aber sie haben auch nie gesagt, es ist mehr. Also deswegen, ja.
Ja.
Dann haben wir Selena Gomez, die jetzt auf Instagram einen Eindruck von ihrer Junggesellinnen-Abschiedsparty gezeigt hat.
Mexiko?
Bitte?
In Mexiko.
Ja, genau. Also offensichtlich ist es gerade auch ein Trend. Wir hatten es jetzt auch gerade mit Mel B, irgendwie die engsten Freunde zu versammeln und dann wirklich auf so ein längeres, also Wochenende, vielleicht auch ein bisschen länger als nur ein Wochenende, irgendwo hinzureisen in ein warmes Eckchen und da mit Bikini und Drinks und Pool und Yacht und was nicht alles, irgendwie verschiedene Veranstaltungen zu machen und irgendwie Kerzenschein-Dinner am Strand und was nicht alles. Also die haben da alles durchgehabt und da irgendwie wirklich über mehrere Tage hinweg so ein Junggesellenabschied-Event quasi zu machen. Was ich auch so. Aber gut, die haben natürlich alle Kohle. Sie waren in Cabo San Lucas.
Ja, ich hätte das auch gemacht, wenn ich Geld hätte.
Ich frage mich, ich frage mich auch hier das Gleiche wie bei Mel B. Wobei Selena Gomez, glaube ich, ist da so großzügig, hat Selena Gomez das alles bezahlt. Weil es ist wie eine Destination-Wedding. Ich finde, man kann nicht voraussetzen, dass die Leute wegen dir so viel Geld ausgeben und dann irgendwo hinkommen.
Kann man
auch nicht. Deswegen, ja. Ja, und aber es sieht alles sehr, 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 sehr hübsch aus, was wir da so gesehen haben. Sie hat unter anderem ein Foto, das war jetzt auch überall in den Medien, das fand ich ganz schön. Also sie hat verschiedene Outfits natürlich auch getragen und unter anderem ein Outfit, da hat sie so ein weißes, kurzes Palettenkleid an, da sieht man sie von hinten und auf dem Kopf so einen kurzen Schleier, der so bis zu den Schultern geht und unter am Ende des Saums vom Schleier ist halt eingestickt Bride to be. Und dann wirft sie den Schleier so ein bisschen hoch und dann kann man halt von hinten lesen, Bride to be, und sie sieht halt auch so ein bisschen aus wie eine Braut und deswegen, ja, das ist schon ein sehr cooles Bild. Und dann halt 1000 Bilder, wo sie halt mit ihren Girls in, vor allen Dingen in Bikini oder in
oder weißen Klamotten.
Sommerlichen weißen Klamotten,
weiß.
Genau. Alles sehr Hochzeit gecodet, halt auf unterwegs ist, auf einer eigenen Yacht und irgendwie im Club und ja, und dann war auch natürlich das, ich nehme an, es wird das Hotelzimmer sein, war dann auch irgendwie groß mit Ballons. Da ist dann über dem Bett große Ballonbuchstaben Braut und lauter so Herzballons und Kissen mit S und B, also Selena und Benny. Benny Blanco ist ja ihr Verlobter. Und ja, es ist schon alles sehr, sehr, also ist schon alles sehr, sehr Braut und so. Und dann auch so riesige Ballons mit Future Mrs. Levin, also Levin, wie auch immer, also so heißt ja auch ihr dann, ihr kommender Mann und so, also ich weiß, ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Es sieht aus, als hätten sie ein geiles Wochenende gehabt, das muss man schon sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, ich weiß, ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, finde ich geil, aber finde ich auch super übertrieben. Also gerade auch so diese ganze Ballon-
ja, das, die Nummer
das finde ich so nicht. Cringe. Also es ist wirklich so. Ich habe da natürlich gleich, es gibt ein Foto, da sitzt sie auf so einem total bequem aussehenden Sofa, ehrlich gesagt, mit so ganz vielen bunten Kissen. Oben drüber riesige Ballonbuchstaben mit Mrs. Levin. Und aber auf dem Tisch vorne stehen irgendwie 6 oder 7 Schüsseln mit Snacks. Und ich sofort groß gespult, was für Snacks da denn stehen. Da muss ich sofort gucken, was da für Snacks angeboten werden. Aber das ist im Hotel, deswegen ja. Na gut, also sowas finde ich dann immer sehr spannend.
Stand irgendwo ihr Vibrator rum auf den Bildern?
Ja, ich habe extra geguckt, ich habe keinen gesehen. Aber Snacks sind nur langweilige Chips gewesen. Also das war so ein bisschen so, okay. Also ihr könnt ja mal gucken, sie hat da ein kleines Video eingestellt, plus eben ganz viele Bilder und Impressionen und ja, also ich sag mal in Hollywood-Style geflittert oder nicht geflittert, Junggesellen abschiedet. Mhm. Und er war wohl mit seinen Jungs in Vegas, da habe ich auch mal geguckt, ob er quasi adäquat zu ihr auch so ein Video oder so eingestellt hat, hatte nur so 2, 3 kleinere Eindrücke, also das war wirklich, wie du sagst, so ganz klassisch Vegas, also nichts, was man hätte sehen müssen, sag ich mal.
Er hat ja auch nicht den irgendwie zweit- oder drittgrößten Social Media Account.
Ich glaube sogar den größten. Also ich weiß
den
nicht, ob sie mittlerweile wieder abgelöst
gesehen,
wurde.
Sie
aber
hatte irgendwie 7 Millionen Views für ihren Junggesellinnenabschied und bei Taylor Swift, auf die wir ja gleich kommen, waren es 35 Millionen Leute, die den Instagram-Post gemacht haben.
Ja, na gut.
Da hat ja auch so, Gott, das sind ganze Staaten, die sich das
Bild
angeguckt haben.
Aber Selena Gomez hat tatsächlich, also Kylie Jenner ist ja eigentlich die Queen von Instagram und Selena Gomez hat sie abgelöst in der Followerzahl doch vor einiger Zeit und ist die am meisten gefolgte Prominente quasi auf Instagram. Ob das noch so ist, weiß ich nicht, aber es war zumindest sehr, sehr lange Zeit so, genau. Ja. Ja, und genau, das war die News von dieser Woche. Super überraschend. Oder was heißt überraschend? Also eigentlich ja nicht überraschend und doch überraschend. Und zwar, du sagst es, Taylor Swift und Travis Kelce, die ja jetzt auch schon seit 2 Jahren zusammen sind. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie gerade mal seit 5 Minuten zusammen, aber das sind schon mittlerweile auch 2 Jahre. Die haben sich jetzt verlobt. What?
Ja.
Oh mein Gott, alle sind ausgerastet. Die Swiftie-Fans und ich fand's auch irgendwie eine sehr spannende News. Hier auch nochmal ein kleines Dankeschön an Podcastläuferin, eine unserer Hörerinnen, die mir auch sofort geschrieben hat. Wir haben auch uns kurz ausgedacht, fand ich auch sehr süß. Also ich finde immer sehr schön, auch ganz lieben Dank nochmal grundsätzlich auch raus an unsere Hörer, wenn sie mir dann schreiben oder auch Dinge manchmal verlinken oder so für unsere Infosammlung für die nächste Episode, das ist immer sehr hilfreich, da freue ich mich immer sehr. Ich vergesse oft, mich zu bedanken, also nochmal im Podcast, aber mein Dank gehört euch auf jeden Fall. Und hier war es dann so, also ja, Taylor Swift Sängerin, Travis Kelce, sehr bekannter Footballstar und die beiden waren ja schon sehr prominent, ein Paar, wo sich die Presse drauf gestützt hat ohne Ende und jetzt war es ja eigentlich so gewesen, darüber haben wir gar nicht berichtet, weil ich ehrlich gesagt das nicht für so berichtenswert gehalten habe. Taylor Swift war ja jetzt in dem Podcast gewesen von Travis Kelce und seinem Bruder. Die haben gemeinsam einen Podcast, der auch sehr, sehr erfolgreich ist. Und in diesem Podcast war sie halt das allererste Mal zu Gast und hat in dem Podcast dann auch ihr neues Album angekündigt, also den großen Reveal gemacht, das dann jetzt bald kommt. Und da war schon Klickzahlen ohne Ende. Aber ich habe das damals hier nicht mit reingenommen in die News, weil ich mir gesagt habe, de facto ist das eigentlich nur eine Geschichte von jemandem, der über sein neues Album redet. Da müssen wir nicht drüber reden. Also wir müssen wir über jeden reden, der ein neues Album
hat. Das ist Cross-Promotion, oder?
Ja, das ist natürlich Podcast, sehr clever gemacht.
Der Podcast, natürlich ist das clever. Das wird ein richtig geiles Familienunternehmen.
Ja,
ich.
Ja. Man weiß vor allen Dingen ja aber jetzt auch, dass als diese Podcast-Folge rauskam oder dieses Interview oder so, also da, das war tatsächlich wohl auch der Tag, an dem er sie wohl gefragt hat dann, ob sie, also der Verlobungstag, aber ich glaube, es war nach der Folge. Aber nichtsdestotrotz, es war so, oh mein Gott, wenn man das jetzt so rückwirkend betrachtet, ja. Und jetzt, genau, also es war so, dass ich, also alle haben natürlich immer gemunkelt und gesagt, oh, wann verloben sie sich? Ich persönlich habe gedacht, sie warten einfach noch ein bisschen länger, weil tatsächlich, Taylor Swift hat zwar eine Geschichte davon, sich schnell zu verlieben, aber auch wieder schnell zu entlieben, muss man auch sagen. Mhm. Also eigentlich wäre es jetzt bald so in einem Jahr oder so, wäre es dann wieder mal Zeit gewesen, sich zu entlieben. Deswegen ich so, okay, jetzt kam die Verlobung dazwischen, man weiß halt nie so. Aber tatsächlich war sie ja doch mit ihrem einen Freund, glaube ich, 8 Jahre zusammen und die waren nicht verlobt oder so. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht wartet sie noch ein bisschen, bevor da wirklich eine Verlobung ansteht. Aber jetzt, nach 2 Jahren, hat er sie wohl gefragt. Und zwar ich sag mal, in ihrem Garten, ja, in ihrem Park, hinterm Haus, sagen wir so. Sehr, sehr schöne Instagram-Bilder sind eingestellt worden und sehr, sehr...
Glaubst du, das war der Moment? Ich glaube, sie haben das danach nochmal inszeniert,
oder? Ich wollte gerade sagen, sehr, sehr inszeniert. Ich glaube, also das Problem ist ja, man weiß ja von Taylor Swift, dass sie macht ja auch Paparazzi-Strolls und sowas regelmäßig, also die weiß da sehr genau, die Medien
zu manipulieren.
Ja,
aber sie wusste ja nichts davon.
Ja, deswegen, aber wenn, ja, das ist ja eben die Frage, weil wenn das nicht der eigentliche Moment ist, dann wusste sie ja davon in dem Moment. Also jetzt, wenn die nachgestellt worden sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also es ist so, das ist bei denen irgendwie hinterm Haus im Garten und da stehen irgendwie 1000 Blumen und riesige Vasen mit Blumen und so weiter. Alles in so rosé-weiß mit Rosen und so gehalten und so einem Blumenbogen und so weiter auch. Also alleine, wenn ich da drauf zugehen würde, ich glaube nicht, dass es bei ihr jeden Tag im Garten so aussieht. Also da würde ich schon so Suspicion haben, sozusagen. Schatz, komm mal her. Naja, und da hat er sie wohl gefragt. Und ich kann mir halt gut vorstellen, weil Travis Kelce hat auch so ein Typ ist, der sich gerne inszeniert. Der hat da bestimmt einen Fotografen dabei gehabt, der das alles heimlich mitfotografiert und gefilmt hat. Also ich glaube, das wäre theoretisch sogar möglich, dass es der echte Moment gewesen ist. Ich glaube, die späteren Fotos dann, wie du schon sagst, wo sie dann auch so irgendwie die... Ich glaube, das eine Foto, das wir hier sehen, es gibt ein Foto, da ist er von hinten fotografiert und sie umarmt ihn. Ich glaube, das ist echt. Also wo man nur seinen Rücken sieht. Aber die anderen Bilder, wo sie halt zusammenstehen und irgendwie ihre Stirn aneinander legen und irgendwie total verliebt einander angucken und so, ich glaube nicht, dass das im Moment war. Ich glaube schon, da hast du recht, dass es nachgestellt war. Und dann hat man natürlich den Ring gesehen. Das ist ja auch die Frage, oh mein Gott, was für ein Ring? Und hier haben wir einen Vintage-Ring von knapp $550,000, was für Hollywood-Verlobungsringe ein Huster ist. Das ist ja ist quasi schon, fast schon billig, was sie da am Finger trägt, obwohl es auch so ein Riesenteil ist. Mir ist der Stein zu groß tatsächlich. Ich
persönlich
mag es nicht.
Very sensible, very demure.
Ja, ja. Auch nur 550.000. Nichts gegen die 3 Millionen von J.Lo oder die 8 Millionen von, ich weiß
nicht. Den kann man schon mal verlieren.
Auch keine 16 Stück wie bei Victoria Beckham. Genau.
Auch nicht
aber
so ein Ding, womit man Glas schneiden kann. Also es ist groß und auch wieder in diesem ovalen Schnitt oder fast eckigen Schnitt. Ja. Aber nicht so ein Klunker, ja.
Ich persönlich finde den zu groß, was aber auch damit zusammenhängt. Der hat halt eine sehr auffällige goldene Fassung. So eine Vintage-inspirierte Fassung. Plus der ist auch in einem Art geschliffen, wo man sieht, es gibt ja immer so, man kann ja anhand von, wie ein Diamant geschliffen ist, dann auch die Ära eruieren, in der es geschliffen wurde, weil es gab bestimmte Schliffe, die heute verwendet werden, die 1800 Apps noch nicht verwendet wurden, ja. Und anhand dieser Schliffe kann man das sehen und der ist wohl auch in so einem Altschliff, sodass man, das ist halt, wie gesagt, so ein Vintage-Ring dann halt.
Old Mine Cut.
Genau.
Für die Interessierten.
Ja. Naja, also ich finde das sehr schön inszeniert und wenn ich Taylor Swift-Fan wäre, würde ich mich da wahnsinnig drüber freuen und als Caption unter den Instagram-Post haben sie geschrieben, dein Englischlehrer und dein Sportlehrer heiraten. Also, your English teacher and your gym teacher are getting married.
Also, deine Englischlehrerin.
Genau, und ich glaube, also, bitte sagt mir, wenn ich mich da täusche. Aber ich glaube, das ist doch eigentlich, das bezieht sich doch auf das Meme. Es gibt dieses Video von den beiden Lehrern, die ihrer Klasse doch sagen, dass sie daten. Hast du das gesehen?
Ich weiß nicht, das kenne ich nicht.
Okay, ich habe das gesehen und ich glaube, da kommt es ursprünglich her. Das ging über Social Media. Das waren zwei Lehrer, wo die halt mit der Klasse darüber reden wollten, dass hier dauernd Gerüchte irgendwie durch die Schule fliegen würden, dass sie angeblich daten würden. Und sie würden da jetzt gerne mal absolut alles klarstellen. Und man denkt die ganze Zeit, also weil er spricht vor allen Dingen, sie steht daneben und ist hochrot, hat einen hochroten Kopf. Und man denkt die ganze Zeit, er möchte klarstellen, dass das absolute Bullshit alles ist. Und dann kommt irgendwie, ja, also wir daten. Weißt du, so. Und die ganze Klasse voll ausgerastet, weißt du, so Mittelstufenschüler, so. Ah! Und also, und ich glaube, daher kommt es ursprünglich. Aber okay. Es könnte auch sein, dass es eine Musikzeile ist aus irgendeinem Song oder so, keine Ahnung.
Bei also Taylor in ihrem Swift Song High School möglich. Spielt sie wohl auch da schon drauf an, habe ich gelesen.
Ja.
Genau.
Wie findest du die Inszenierung?
Ich finde es vor allem sympathisch, dass er das gemacht hat. Ich denke, dann hatte sie mit der Inszenierung auch nicht so viel zu tun.
Ich glaube, sie ist da super konservativ. Ich kann mir das schon vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hätte sie auch niemals den Antrag gemacht, keine Ahnung. Aber und ich finde es ganz süß. Sein Vater hat sich ja irgendwie auch verplappert und hat noch lauter Details darüber ausgeplaudert, wie das gelaufen ist, weil Travis sich bei ihm wohl irgendwie erkundigt hat und erst gesagt hat, er möchte eigentlich eine ganz große Geste machen, was irgendwie auch so ein bisschen zu Taylor Swift passen würde, denke ich. Also,
er hat auch gesagt, er möchte die Hochzeit des Jahrhunderts haben. Da bin ich gespannt, was da noch kommt. Ja, ja, genau.
Jesus, wenn ich bedenke, über was für Millionärshochzeiten
ja,
wir
ja.
schon berichtet haben.
Ich dachte auch so, oh mein Gott. Ja, also die sind halt beide,
die erste
die
Hochzeit,
mögen es beide
die Milliarde springt, oder?
Ja, ja, auch schon, ja, ja.
Und dann hat sein Vater ihm aber gesagt, du, wenn du das wirklich ehrlich meinst, dann kannst du das auch am Straßenrand machen, dann muss das nicht so ein großes Ding sein. Und dann hat das eben zu Hause in seinem Garten gemacht. Das finde ich schon ganz süß.
Und eigentlich aber auch schon vor zwei Wochen, oder? Das ist jetzt bekannt gegeben worden. Mhm, aber eigentlich sind die quasi schon seit zwei Wochen verlobt. Das war so, what? Und er hat wohl auch ganz oldschool, Travis Kelce, ihren Vater zuerst um ihre Hand gefragt, also nach ihrer Hand gefragt. Und also das ist mir dann alles schon so sehr konservativ. Das passt halt jetzt so alles sehr in die, es passt sehr jetzt gerade in die aktuelle Politik der USA und so.
Ja,
aber das
ist
schon
ist halt
sehr, sehr konservativ
Princess,
alles.
Ne? Das wird ja. sehr amerikanisch.
Es wird halt so, das sind auch natürlich das Märchen vom Prinzen, der, genau, vom Prinzen, der die Pop-Prinzessin da irgendwie rettet. Ja, ja es ist.
Das stimmt.
Aber ich meine, wenn das schon so eine Inszenierung ist, so eine, das ist ja wirklich eine perfekte Medieninszenierung. Ich hatte auch irgendwo gelesen, das Kleid, das sie getragen hat, war.
Ist ausverkauft.
Genau, war
Ralph
sofort
Lauren.
Ausverkauft. War aber nicht so teuer, war nur $350, glaube ich. Also da dachte ich auch so, ach, für Taylor Swift Feldes ist es ja sogar fast ein günstiges Kleid. Ich weiß gerade gar nicht mehr.
In Deutschland kann man es noch kaufen.
Es war, welcher Designer war es? Es war es Deutsch und Gabbana? Nee,
Ralph Lauren.
Ach, Ralph Lauren. Ja, okay,
genau.
Gut. Genau, aber es war auf jeden Fall auch ein Designer. Da dachte ich, ach, das ist ja sogar fast schon günstig. Ich
Ralph
auch
Lauren
mir
ist
leisten.
Doch auch der amerikanischste Designer,
aber heißt
er
nicht
den
eigentlich
sich
Ralph
dafür vorstellen
Lauren?
Kann. Ich sage immer Ralph Lauren. Okay. Ich weiß nicht, wie er wirklich.
Das ist genauso wie, wo habe ich das gelesen irgendwo, dass die Leute statt
Lorraine
Delor
Sophia Lauren
sagen wie Ellen Dellen. Irgendwie so, genau. Ach, der! Ja. Adidas sagen ja auch die Amerikaner statt
Adidas.
Adidas,
genau, richtig.
Sagen die Adidas.
Adidas.
Genau, Adidas. Ja, also. Ja, das war schon, also das war echt die News der Woche, alle so, oh mein Gott. Also Taylor Swift hat mal wieder News geschaffen oder eigentlich hat Travis Kelce und wenn dann Travis Kelce das schon so inszeniert und dann auch noch, also ich find's halt spannend, dass sie eigentlich schon so lange verlobt waren und es einfach total geheim gehalten haben für sich, haben das genossen.
Weißt du, wo die heiraten sollten? In der Halftime des Super Bowls.
Ja, also ich meine, das ist natürlich, das ist übrigens das Nächste, was ansteht. Also ihre Halftime-Show, genau.
Das wäre so ungefähr die Größenordnung, die angemessen wäre.
Oh mein Gott, aber ich meine, wenn er schon sagen will, er möchte die Hochzeit des Jahrhunderts. Wow, also ich ahne Schlimmstes, aber ich meine, sie haben die Kohle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann so wie bei diesen großen Milliardärshochzeiten werden, über die wir jetzt gesprochen hatten. Vor allen Dingen
sagen,
in Indien, wo
dann
irgendwie eine Woche lang,
Venedig, sondern
eine
Las
Woche
Vegas
lang,
oder so.
Ja, aber tatsächlich, ich denke mehr so, also ich denke gar nicht mal so an die Bezos-Hochzeit, wobei die ja natürlich auch groß war, sondern wir hatten ja diese zwei indischen Millionäre oder
ja,
Milliardäre,
genau.
Die ja wirklich eine Woche lang Hochzeitsfeier hatte, so mit wirklich, also
mit
so.
Eigenen Raketenstart.
Genau,
so.
Genau, mit eigenen Staaten quasi. Ja, also so, und aber ich glaube tatsächlich, dass die Medien, also vielleicht ist die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce nicht so groß, aber sie ist, glaube ich, so medienwirksam. Also das wird natürlich, ja, wird alles voll sein, die Blätter und so. Also ist auch, ja,
Oh, vielleicht mieten die auch ganz Disneyland für ein Wochenende oder ja, so. Es muss irgendwas sowas ja. super Amerikanisches werden.
Ich glaube auch.
Oder Coney Island.
Das war die News der Woche. Da genau. ist die News von Prince Jackson quasi total untergegangen. Der hat sich auch verlobt.
Und es war von wem?
What? Vom Sohn von Michael Jackson.
Genau.
Und tatsächlich ist er mit seiner Freundin, mit der jetzt, also mit seiner jetzige Verlobte dann, ist der schon 8 Jahre mit ihr zusammen. Die sind Highschool-Sweethearts. Und ich so, oh mein Gott, mein Herz. Man denkt ja immer so, das sind irgendwie so, weißt du, so diese Hollywood-Kinder, die irgendwie Drugs, Sex, Rock'n'Roll, die irgendwie das Geld vom Papa auf den Kopf hauen oder so. Also der scheint da, nee, der scheint da recht solide unterwegs zu sein. Also ja.
Der wirkt sehr down-to-earth auf jeden Fall.
Ja, fand ich irgendwie, also auch mehr down-to-earth als seine Schwester. Ja, auch so ein bisschen so. Die war jetzt auch verlobt und haben mit ihrem Freund von mit dem sie 3 Jahre zusammen gewesen ist. Und die hat sich jetzt quasi wieder entlobt. Deswegen ist es jetzt auch, glaube ich, ein bisschen bitter, wenn jetzt ihr Bruder sagt, ja, ich bin jetzt übrigens auch verlobt. Ich meine, natürlich gönnt man das schon als Geschwister, aber es ist ein bisschen so, ja. Also, wie gesagt, seit 8 Jahren mit seiner Freundin da zusammen. Finde ich auch sehr süß.
Mhm.
Und ja, haben bei Instagram Bilder eingestellt. Sie hat natürlich auch ein weißes Kleid an, wobei sie tragen beide so ein bisschen weiße Sommerkleid-Vibes und ich weiß gar nicht, haben wir da eigentlich auch Bilder gekriegt? Weil der hat so eine ganze Rolle von auch alten Bildern irgendwie.
Ja, das ist so eine ganze Mischung. Sonst weiter keine aktuellen Bilder.
Ja, aber ich glaube, den Ring haben wir auch nicht gesehen. Aber der ist, glaube ich, nicht so augenfällig wie. Ja, aber da dachte ich mir auch so, ach schön. Also ich habe mich irgendwie gefreut und ich fand die Nachricht auch, dass er irgendwie seit 8 Jahren jetzt auch mit seiner Freundin da zusammen ist. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir lange genug zusammen, jetzt machen wir da quasi Nägel mit Köpfen. Das fand ich irgendwie auch interessant, weil man es von ihm halt auch nicht so vermutet hätte. Und dann haben wir noch eine Hochzeit gehabt. Und zwar Anna Maria Mühe und Lukas Grigorowitsch haben geheiratet. Zwei recht bekannte deutsche Schauspieler. Ich überlege auch gerade, ist sie nicht auch in einem Tatort oder war er das? Ich verwechsel die auch immer. Also aber sie ist vor allen Dingen in ganz vielen, also ich kenne sie vor allen Dingen aus ganz vielen Filmen, ihnen jetzt tatsächlich weniger. Aber auf jeden Fall haben die beiden jetzt geheiratet. Und aber wie heißt die eine Schauspielerin? Das war ihre Trauzeugin. Ganz bekannte, dunkelhaarige Schauspielerin.
Du sagst ganz bekannt, aber ich fand sie nicht bekannt.
Doch, ganz bekannte deutsche Schauspielerin.
Das war, glaube ich, das letzte Bild an ihr.
Ja, aber da war kein Name dabei.
Vierten Reel oder so?
Ich weiß schon, wie sie aussieht. Ja. Ich glaube, da war kein Name dabei. Hanna Herzsprung. Aber Hanna Herzsprung ist doch bekannt. Also, die kennt man. Naja, und die beiden
sind gut. Ich habe ihr Gesicht schon mal gesehen.
Ja, doch, die ist sehr bekannt. Und auf jeden Fall, Anna-Maria Mühe und Hanna Herzsprung sind gut befreundet. Und Hanna Herzsprung war jetzt, wie gesagt, die Trauzeugin. Und Anna-Maria Mühe hat Lukas Grigorowitsch geheiratet. Und die beiden haben das so ein bisschen so auch Vintage-Style, glaube ich, inszeniert, könnte man sagen. Haben dann natürlich, was ich irgendwie so ein bisschen irritierend finde, ist, dass sie unter die Instagram-Bilder alles auf Englisch geschrieben haben. Aber vielleicht haben die auch einfach internationale Freunde, die da waren. Also, this is us, wife and husband. Also, das sind wir, Ehefrau und Ehemann. Und haben dann verschiedene Fotos eingestellt und mit Burning Love von Elvis Presley im Hintergrund. Also so ein bisschen so ist es inszeniert. Er ist vor allen Dingen wohl in Polizeiruf 110 unterwegs und das war kein Tatort, sondern Polizeiruf 110 ist ja quasi das Konkurrenzformat. Und die beiden sind auch schon einige Jahre zusammen, haben ihre Beziehung aber erst Ende 23 öffentlich gemacht, waren davor aber auch schon länger zusammen und ja, und haben dann jetzt geheiratet. Er hat davon erzählt, dass seine Eltern jetzt 48 Jahre verheiratet sind und auch seine Großeltern waren bis zu ihrem Tod miteinander verheiratet. Also er glaubt an die Liebe, aber auch an die Ehe als Institution sozusagen. Und ja, deswegen war das für ihn jetzt ein Schritt, den er gegangen ist. Und ich wollte dich ja fragen, weil ich gesagt habe, es ist so ein bisschen Vintage-Style inszeniert, auch deshalb, weil sie die Fotos in Schwarz-Weiß gepostet haben.
Mhm.
Ja, das ist immer so, Schwarz-Weiß erinnert mich halt immer an Todesanzeigen. Das ist halt das Schwierige bei Schwarz-Weiß.
Ich finde das auch total doof. Also zwischendurch eins zu haben, okay, aber dass sie konsequent nur Schwarz-Weiß-Bilder veröffentlicht haben,
finde ich sehr schade, gerade auch bei so Hochzeits-Outfits, weil die will man dann doch eigentlich schon in Farbe sehen. Aber ich wollte dich fragen, wie du die Outfits von den beiden findest, soweit wir das sehen können. Also ja, ich vermute mal, sein Anzug war wahrscheinlich hellgrau oder, na hellblau wird es nicht gewesen, ich denke hellgrau wahrscheinlich. Also wirklich auch grau, nicht nur grau wegen des Bildes.
Ich mag ihr Kleid ziemlich gerne. Das hat irgendwie so 20er-Jahre-Vibes, finde ich, weil es so irgendwie so ein, sieht ein bisschen aus wie so ein kurzes Flapperkleid. Und dann
auch
ist
lange
aber
Ärmel
so ein,
mit so ein bisschen ausgestellten, jetzt sind keine richtigen Puffärmel, aber so ein bisschen so, ja, also so doch schon mehr Stoff an den Ärmeln.
Losere Ärmel, genau.
Genau.
Ja.
Mhm.
Und dann aber so sehr lange Manschetten in Spitze. Aber ich finde, die Spitze sieht gar nicht so kitschig aus, sondern geht mehr so wirklich auch ein bisschen in Richtung Jugendstil. Und über den kurzen Rockteil, der auch noch mit in Spitze ist, hat sie dann noch so einen Tüllrock drüber.
Ja, also auch wieder so kurz drunter und dann lang drüber. Das bin ich eigentlich kein Fan von. Aber das macht natürlich...
In diesem Fall finde ich das ganz cool.
Ich wollte gerade sagen, weil dadurch, dass es obenrum halt super konservativ ist, ist komplett geschlossen, hochgeschlossen bis zum Hals. Mm. Und da halt auch mit der Spitze, das hat für mich fast schon so Anklänge. Ich finde schon, du hast recht, Jugendstil von den Mustern her, aber so von den ganzen hochgeschlossenen mit den Ärmeln sieht es fast auch so aus wie 19. Jahrhundert. Irgendwie so Gouvernante, weißt du, mit der Spitze bis hoch zum Hals und so und alles zu. Und deswegen dadurch, dass es oben so wahnsinnig konservativ und hochgeschlossen zugeknöpft ist, passt dazu, dass halt unten dann eben du diesen Beinschlitz hast mit dem sehr, sehr kurzen Mini-Dress, der dann oben drüber aber eben den langen Tüllrock hat, damit das halt nicht zu herausgestellt wird und zu viel zu sehen ist sozusagen, genau. Ja, und sie hat ja so einen Bob, den sie trägt und der ist auch ganz schön. Also du hast recht, das ist sehr, sehr 20er Jahre vom ganzen Vibe her und so. Ja, aber es scheint so ihr Stil zu sein. Also sieht auch sehr glücklich aus und ja, ich weiß nicht so richtig, hinten zum Beispiel auch so eine ganz lange Knopfleiste den ganzen Rücken runter.
Ja, die fand ich wieder komisch, genau.
Ja, das ist natürlich aber auch der Vibe, also so 20er oder 1880 oder so viktorianisches Gouvernanten-Ding.
Dazwischen, genau.
Genau. Ja, ich weiß nicht.
Regency, nee, oder wie heißt das?
Regency ist es, genau das ist es nicht. Viktorianisches Zeitalter. Ja.
Okay.
Würde ich mal so sagen, würde ich behaupten. Aber ja, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also es ist eine Entscheidung. Also
genau.
Das ist schon echt sehr individueller Stil.
Muss man mögen.
Ich finde, es steht sehr ihr halt wahnsinnig gut. Also das es stimmt, passt auch total gut zu ihr, so wie man sie auch als Person, als Schauspielerin kennt, finde ich, passt das richtig gut zu ihr. Aber ich glaube, es wäre nichts, was ich tragen würde. Das wäre mir zu, ich weiß nicht, ja, konservativ, hochgeschlossen. Aber sehr schöne Fotos haben sie eingestellt. Und wie gesagt, Hannah Hartsprung dann als Trauzeugin. Da gibt es auch ein Foto, wo die beiden von hinten fotografiert werden, wie sie rauslaufen durch die geöffnete Doppelflügeltür vom Dunkeln ins Helle. Und man sieht sie eben so als Silhouette. Und hinter der Braut ist dann halt die Schleppe, die so ein bisschen durchscheint, weil sie ja aus Chiffon ist und dann so hinter ihr so herfliegt und so. Also das ist ein sehr cooles Foto. Wobei ich mich da auch frage, die laufen da also den Flur da raus. Ich frage mich, was liegt denn da rechts im Flur? Sind das Tischdecken? Ich glaube ja. Oder ja, die kommen da, stimmt, richtig. Die kommen da aus dem Schuppen, wo links und rechts alles Mögliche gelagert ist. Ich sehe Gewürze für die Tische und Tischdecken. Sehr unromantisch. Ja, also das war eine interessante Hochzeit, eine interessante Inszenierung. Ich hätte gern Farbbild gehabt, aber sonst war ich damit ganz, ganz d'accord. Ja, mein Lieber. Dann haben wir noch...
Babys.
Anna Kournikova und Enrique Iglesias jetzt bestätigt bekommen ihr viertes Kind. Ja, also ich bin, wie gesagt, bis heute davon überrascht, dass die überhaupt so lange zusammen sind. Aber man hört nichts von ihnen, man sieht nichts von ihnen. Sie halten sich komplett privat. Und ja, jetzt kommt dann das vierte Kind. Ich vermute bis heute, dass sie ein Bart ist. Aber warum? Also es ist halt nicht sinnvoll, also sprich, dass er homosexuell ist und nur so tut für die Öffentlichkeit, als sei er verheiratet. Aber ich glaube, das stimmt nicht, weil sie sind so zurückgezogen im Privaten. Ein Bart macht nur dann Sinn, wenn man es öffentlich inszeniert.
Mm, stimmt.
Deswegen glaube ich, dass da tatsächlich, also glaube ich das nicht. Das war aber meine Anfangsvermutung. Ich bin halt bis heute irgendwie überrascht, dass es zwischen denen so gut funktioniert. Aber offensichtlich ja. Und jetzt kommt dann das vierte Kind.
Das vierte Kind überzeugt dich jetzt, dass er vielleicht doch heterosexuell ist.
Ich frage mich halt aber auch jedes Mal, wenn dann so eine neue Info kommt mit, sie kriegt ein neues Kind. Ich denke jedes Mal, ist sie nicht schon lange, ist sie nicht schon fast 50? Auch dieses Mal wieder so, das ist doch irgendwie so, also sie ist 44, das ist auch... Und sie kriegt die wohl auch selbst. Also das ist so, ja. Also mit 44, das ist echt noch. Ich meine, sie war gut Weltklasse-Sportlerin. Also vielleicht ist sie da auch immer noch sehr fit. Aber mit 44 noch ein Kind zu kriegen, ist schon auch körperlich nicht so einfach. Ja, er ist mittlerweile schon 50. Ha, meine Güte. Ja, also das wurde bestätigt und dann haben wir noch Helene Fischer und das war wirklich eine Überraschung. Die war jetzt ein bisschen zurückgezogen, man hat auch länger von ihr nichts mehr gehört und so. Und so die letzten paar Wochen, die hatte auch keine Tour oder so, die hatte nichts Großes laufen. Viele haben dann jetzt gewartet auf der nächste große, also Punkt auf ihrem sozialen Kalender. Wie jedes Jahr wäre dann die Helene Fischer Show zu Weihnachten gewesen. Und jetzt hat sie aber auf Instagram dann sehr überraschend für viele Fans einen handgeschriebenen Brief veröffentlicht, wo sie gesagt hat, meine Lieben, ihr werdet euch vielleicht gewundert haben, dass ich jetzt ein bisschen zurückgezogen hatte, mich ein bisschen abwesend war. Zur Info, ich bin gerade zum zweiten Mal Mama geworden und das ist der Grund. Und alle so, what? Also sie hat es dann tatsächlich geschafft. Und das finde ich bei Helene Fischer wirklich faszinierend. Die hat so eine große, sehr treue Fangemeinde, auch teilweise, ich will nicht sagen fanatisch, aber doch sehr, sehr engagierte Fans.
Mhm.
Und dass sie es trotzdem schafft, solche Dinge wirklich so privat zu halten, auch mit ihrem Mann, also die ist ja mit ihrem Tänzer, also mit einem ihrer Tänzer verheiratet, Tänzer und Akrobat, der mit in den Shows auch war, da haben die sich ja kennengelernt und der hatte quasi nur den Exposure durch die Tour, aber sonst haben die da auch alles privat gehalten.
Hm.
Auch die Verlobung und die Hochzeit und so weiter. Wenn News rauskamen, auch beim ersten Kind, war das immer erst danach. Also eine Woche, zwei, drei, vier, teilweise auch mit der Beziehung mit diesem Tänzer. Ich glaube, es war erst nachdem sie schon ein Jahr zusammen waren. Also die schafft es dann doch irgendwie. Und die hat, glaube ich, auch einen Kreis um sich herum. Das brauchst du dann natürlich, wenn du solche Sachen geheim halten möchtest. Die hat einen sehr privaten Kreis um sich herum an Leuten, wo sich drauf verlassen kann, dass da keiner irgendwie was ausplaudert. Weißt du?
Ja, ich glaube, die hat ein richtig gutes Media-Team auf jeden Fall.
Und ja, jetzt kam ein Brief. Ich hab mir diesen Brief länger angeguckt, weil ich einfach rausfinden wollte, sind das KI-generierte Schreibschriftbuchstaben oder hat sie es wirklich selber geschrieben? Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, sie hat es selbst geschrieben.
Wirklich? Aber, ich bin der festen Überzeugung, dass das
ich glaube, also wenn du dir das halt anguckst, Da sind auch, ich will jetzt nicht sagen Tintenkleckse drinne, aber da sind so bestimmte Buchstaben, wo man auch sieht, dass da fester aufgedrückt worden ist und so. Also wenn, dann ist es eine sehr, sehr clevere KI-Schrift.
Ja.
Ja.
Also kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist kein Vorwurf, sondern ich glaube an Helene Fischer. Es ist so viel inszeniert und perfekt künstlich, dass das da auch zugehört. Dass es genauso aussieht, als würde sie es handschriftlich machen, aber es ist garantiert computergeneriert. Das passt voll zu meinem Bild von Helene Fischer.
Aber wie gesagt, ich habe mir das halt echt angeguckt und es ist mir an einigen Stellen zu unregelmäßig, als dass es generiert ist. Aber wenn, also ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es, ja, du hast schon recht, es ist dann halt alles so sehr, sehr schön inszeniert und sie hat halt genau das geschrieben, dass sie jetzt halt eine Zeit lang sich zurückgezogen hatte und dass sie jetzt erstmal auch sich weiterhin zurückzieht, um sich jetzt um das Baby zu kümmern und da auch ein bisschen so eine kleine, ja, ich sag mal, Mutterauszeit zu nehmen und dass sie auch dieses Jahr es eben deshalb nicht schafft, die Helene Fischer Show zu Weihnachten zu machen und dass sie weiß, dass es eine große Enttäuschung für viele Fans ist, aber dass die Helene Fischer Show auch einfach mehrere Wochen Vorbereitungen bedarf und dass sie das jetzt aktuell nicht leisten kann. Und hat sich dann aber auch grundsätzlich nochmal bei ihren Fans bedankt und gleichzeitig angekündigt, dass dann halt jetzt auch für die Jahre, fürs Jahr 26, also fürs nächste Jahr, eine ganze Menge an wirklich großer Dinge ansteht, unter anderem auch eine neue Tour und ein neues Album und alles Mögliche. Und sie hat gesagt, sie hat jetzt ein zweites Kinderliederalbum gemacht, das rauskommen wird. Sie hat wohl schon mal eins vorher gemacht. Und sie meinte, da kann sie verstehen, dass da einige Fans, also das war beim ersten Mal auch schon so, einige Fans haben es gehasst, einige Fans haben es geliebt. Und für sie ist es jetzt aber auch gerade ein Anliegen, weil sie natürlich gerade Kinder hat, kleine, wo dann halt auch so Kinderlieder und so eben eine große Rolle spielen im Alltag. Und deswegen hat sie jetzt ein zweites Kinderlieder-CD als Herzensprojekt gemacht. Und ja, ich fand das irgendwie alles sehr, also ich finde es halt wahnsinnig, wenn es inszeniert ist, und das ist es ja zu einem großen Grad, finde ich es halt einfach sehr gut inszeniert. Also ich fand, das war super sympathisch, kam das rüber. Das ist schon, ja. Und ich nehme ihr aber auch ab, dass sie ihre Fans wirklich mag. Das war wirklich eine Überraschung. So, oh, zweites Kind, hups. Das war so, what? Also die gesamte Schwangerschaft, kein Mensch wusste von irgendwas, also zumindest in der Öffentlichkeit. Weißt du, das war wirklich so. Und die haben dann plötzlich so, ach und übrigens, ich war halt einfach ein bisschen zurückgezogen die letzten 9 Monate, weil ich schwanger war. Und jetzt ist das Kind da und tada. Ja, das ist, ach ja, na gut.
Ich habe gerade mal rumgespielt und schicke dir mal auf Blue Sky das Bild, was ich generiert habe von einem handschriftlich geschriebenen Brief.
Es war es bestimmt generiert, das ist schon okay.
Und das funktioniert total gut. Ja.
Ja.
Und dann wird es tatsächlich eine sehr schöne Handschrift.
Ja, cool. Ja, wunderbar. Dann war das eine Woche mit, wie gesagt, mit vielen interessanten News, großen News. Die Taylor Swift-Verlobung war eigentlich die News schlechthin. Und dann hatten wir aber auch, wie gesagt, einmal in unserer Kategorie mit den kuriosen News hier einmal Jay Leno mit seinem Klodeckel. Die Maus ist wieder zu Hause. Das war auch eine sehr, sehr schöne Nachricht. Und dann natürlich aber auch so ein paar wirklich Prominente, die auch verschiedene Dinge inszeniert haben. Wie Selena Gomez mit ihrem Junggesellenabschied, wie aber jetzt auch die Hochzeit, das fand ich auch ganz nett irgendwie. Also ja, und dann halt auch Kinder und so. Also wir hatten irgendwie von allem ein bisschen was, oder? Es war doch eigentlich sehr, sehr schön rund.
Genau. Und ich weiß nicht, ob du die absichtlich weglässt, aber wenig schlechte Nachrichten, das ist ja auch immer ganz gut.
Ach so, ich dachte, ich habe jetzt was übersprungen oder vergessen, das kann ja mal passieren. Nee, es war jetzt, nee, also, nee. Es gab den ein oder anderen Kranken noch, aber ich habe ein paar Sachen habe ich übersprungen. So, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit neuen Neuigkeiten und viel Spaß bis dahin und haltet die Ohren steif. Ciao.
Tschüss.